von euch hatte denn dieses Jahr schon einen Datenschutz-Fail, so bei sich selbst? Mach mal Hand hoch, Datenschutz-Fails. Wer hat schon mal einen gehabt? Okay, okay. Vielleicht zu ehrlich, wer kennt jemanden, der schon mal einen gehabt hat? So, Frage für einen Freund. Ja? Und bei wem waren das die näheren Verwandten? Oh, ja, ich kenne euren Schmerz. Ich freue mich total, dass ich euch heute Abend den Stefan Brink und den Alva Freude ankündigen darf mit der DSGVO-Pannenshow. Die besten Datenschutz-Fails, aber auch Informationsfreiheit als Thema in einer hoffentlich sehr unterhaltsamen 90-minütigen Abendshow. Einen großen Applaus für die beiden, bitte.
Wo seid ihr? Hallo. Wir sehen hier nicht viel. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir fangen einfach mal mit etwas zum Auflockern an und mal gucken auch gleich, ob der Ton funktioniert. Es ist ein bisschen improvisiert hier.
Ah.
Nö.
Heute ohne Ton.
Abschätzung. Privacy by Design. Technisch-organisatorische Maßnahmen. Hasse Papierkram. Hasse Datenschutz.
Daten, oh weh, Daten, ich hasse Daten so sehr. Und Ordnen, ja Ordnen, das hasse ich noch viel mehr. Es geht um Daten von Personen, Name, E-Mail, Kontonummer, vielleicht auch wo sie wohnen, aber auch Alter, Größe und Gewicht und die Steuernummer fallen unter eine Schutzpflicht. Daten, oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen. Datenschutz, das ist nicht ohne. Das heißt Vorsicht, Rücksicht, Weitsicht. Erst die Mühe, dann belohne. Wir schützen Menschen, das ist unsere Pflicht. Vor Datenkraken und Spionen, vor Hackern und vor diesem ganzen Mist, der passiert, wenn man ein und dasselbe Passwort für lauter unterschiedliche Anwendungen benutzt. Und dann den Laptop offen herumstehen lässt oder seinen Zettel mit den notierten Passwörtern verliert. Daten, oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen. Oh, die Daten, die müssen wir warten und ordnen. Wir müssen sie ordnen, 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 ordnen. Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr. Wir müssen sie hegen und pflegen, dann nützen sie noch viel mehr. Okay, nun kommen wir zu den Grundlagen. Die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz. Du musst also wissen, was du hast, warum und wo und beweisen, dass sie sicher sind. Das sowieso, dafür hat sich die EU 7 Prinzipien ausgedacht, nach denen du erfasst und übermittelst und deine Schutzmaßnahmen machst. Diese sind Fairness, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Rechenschaftspflicht. Fertig ist deine Datenschutzerklärung. Daten, oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen, ja die Daten, die müssen wir warten und ordnen. Wir müssen sie ordnen, 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 ordnen. Daten, oh yeah, Daten, ich liebe Daten so sehr. Wir müssen sie hegen und pflegen, dann nützen sie noch viel mehr. Sollten wir was nicht verstehen, die Bedeutung des Gesetzes nicht so leicht interpretieren, helfen uns die Datenschützer und Schützerinnen fix mit Rat und Tat.
Lauter kriege ich ihn nicht mehr.
Kosten tut das nix.
Okay.
Daten, oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen. So, was heißt das jetzt fürs Leben? Ich verspreche euch, dass ich so gut aufpasse, wie ich kann, alle Möglichkeiten ausschöpfe und dann mich endlich wieder meiner Arbeit zuwenden kann. Daten, oh yeah, Daten, ich liebe Daten so sehr. Wir müssen sie hegen und pflegen, dann nützen sie noch viel mehr. Und Und zu guter Letzt, denkt an euer Verarbeitungsverzeichnis und an eure Datenschutzerklärung. Und dann geht's los.
Okay.
Ja, und dann geht's los.
Und dann geht's los.
Wie fangen wir denn an, Alpha?
Wie fangen wir an?
Die Datenschutzgrundverordnung erzählen wollen oder über die Pannen erzählen wollen. Das Beste ist, glaube ich, tatsächlich, wir schnappen uns mal ein paar Opfer aus dem breiten Publikum, das uns hilft, die schwierigsten Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung, die größten Pannen, die größten Missverständnisse irgendwie in den Griff zu kriegen. Was meinst du?
Gute Idee, glaube ich. Wir haben hier vier Stühle.
Lauter Freiwillige.
Wir suchen vier Freiwillige.
Hey!
Ich sehe hier immer noch nicht viel. Also hier meldet sich einer.
Da ist der Erste.
Irgendwo hat jemand geschrien, da hinten.
Da ist der Zweite. Die Zweite. Rauf auf die Bühne. Zwei haben wir schon. Wir brauchen noch zwei. Da ist der Dritte. So. Der Letzte. Letzte Chance. Ah.
Hallo.
Ah, das sieht schon ganz gut aus.
Du bist Andreas.
Hallo Andreas.
Ja, such dir eine Farbe
Stefan.
Aus.
Stefan, setz dich. Grüß dich. Stefan.
Okay.
Hi. Jonas.
Hi. Hallo. Ich bin Olli.
Olli?
Ja.
Wunderbar. Dann setzt euch mal hin.
Jetzt habe ich natürlich nicht alle Namen mitgekriegt, aber...
Andreas. Jonas.
Katrin.
Und... Der Olli.
Und der Olli.
Olli.
Okay. Okay, ich glaube nicht, dass ich mir das merken kann, aber...
Musst du dir auch nicht merken, das sind ja schon personenbezogene Daten. Die Herrschaften haben sich alle Pseudonyme ausgedacht.
Das
was sehr, sehr vernünftig war.
Jeder von euch kriegt einmal so ein Zettelset.
Genau. Ja. Ihr kennt doch alle den großen Preis, oder? Kennt ihr den großen Preis? Kein Mensch kennt mir den großen Preis. Das ist eine gute Voraussetzung, eine sehr gute Voraussetzung.
Dann fällt auch nicht so auf, dass ich es vergessen oder nicht mehr geschafft habe, Wumme und Wendelin reinzuschneiden.
Ja, sowas.
Und die Tentakel fehlt auch.
Ja, gibt's denn sowas?
Ja.
Aber wir haben uns eine Menge sehr spannende Fragen für euch ausgedacht. Und ihr spielt natürlich alle gegeneinander. Ihr habt... alle zunächst mal die gleichen Gewinnchancen. Ihr marschiert durch zwei Runden durch und am Ende gibt es eine Finalrunde, wo die besten zwei gegeneinander antreten. Und das war's eigentlich schon. Der Rest erklärt sich von alleine. Alba, sollen wir loslegen?
Wir brauchen noch vier andere Leute.
Ah, stimmt.
Nochmal vier Freiwillige.
Aber ihr dürft sitzen bleiben.
Ihr dürft sitzen bleiben. Ihr solltet vielleicht ein ganz kleines bisschen Mathe können.
Wir brauchen nämlich menschliche
Leute.
Rechner. Aus der ersten Reihe, würde ich sagen.
Die Punkte zählen, weil ich es nicht geschafft habe, so eine aufwendige Arbeit zu programmieren, nämlich Punkte zu zählen.
Okay, ich würde sagen, wir nehmen einfach Leute aus der ersten Reihe. Die können alle rechnen. Die sehen so aus, als könnten sie rechnen.
Bestimmt.
So, wer will denn für den Andreas die Punkte zählen? Wer schafft das?
Andreas.
Ja, ihr zwei gehört zusammen. Nicht huschen.
Aber ihr gehört nicht zum Andreas dazu.
Noch nicht. Später schon. Sehr schön. Du zählst seine Punkte. Das ist nicht einfach. Wir haben sehr, sehr viele Punkte, aber du schaffst das. Ab und zu fallen die Kandidaten auch mal auf Null, dann kannst du wieder aufholen. Tobias.
Jonas.
Noch ein Pseudonym. Wer zählt die Punkte vom Jonas?
Kannst du mich auch Müsli nennen? Das ist vielleicht eindeutig.
Müsli?
Müsli ist auch gut. Haben wir noch jemanden? Ja, immer schön in die Mikrofone reinsprechen. Wir brauchen noch einen zweiten, aus der ersten Reihe. Wer kann rechnen von euch?
Ihr müsst nur zählen.
Auf geht's. Ja. Super, du zählst Müsli. Ihr könnt auch Dreisatz machen, gar kein Problem. Es muss nur eine Zahl
Aber die Punkte bitte nicht dreifach zählen, ja? Das wäre so
schade. Wer zählt für die Katrin? Fair, sauber und aufmerksam.
Und doppelt.
Da hinten vielleicht jemand... Jetzt gucken alle verschämt weg.
Doch, das schafft ihr. Zählen geht. Sonst zeigen wir auf jemanden. Sollen wir auf jemanden zeigen? Das ist fies.
Der Vorteil, wenn ja, die zählen, ist, die müssen hier bleiben bis zum Schluss.
Das stimmt. Da haben wir bis zum Schluss mindestens 4 Zuschauer. Wenn wir weiter das Tempo beihalten. Ja. Ah, da haben wir. Hier, Katrin, ihr zwei gehört zusammen. Du zählst immer schön. Wir sagen dir immer, was du zusammenzählst und dann klappt das. Wer zählt denn für den Olli? Einen brauchen wir noch, dann können wir endlich loslegen mit der Show.
Alles mit 3 Multiplikatoren.
Spannung wird ja wirklich unermesslich.
So kriegen wir auch die 90 Minuten zusammen.
Ja.
Keiner.
Da! Ja, ihr zwei gehört zusammen. Du zählst für den Olli. Gut,
danke.
Aufpassen, nicht fuschen. Immer schön rechnen. Es fangen alle bei 0 an. Das könnt ihr euch noch merken. Und dann geht's los.
Dann geht's los. Mit Runde 1.
Mit Runde 1. Wir fangen ganz einfach an. Es gibt immer 4 Auswahlmöglichkeiten bei den Fragen. Und ihr haltet bitte, deswegen habt ihr die Zettel in der Hand, einen Buchstaben hoch. Alva.
Aber natürlich sollten die anderen Kandidaten nicht sehen, welchen Buchstaben ihr auswählt.
Genau, immer schön heimlich.
Also schön heimlich.
Vor die eigene
Wir fangen mal ganz einfach an.
Ja, Alva.
Was schützt der Datenschutz? Was glaubt ihr? Vielleicht A, Daten. Oder B, Sicherheit von Daten. Dann sind wir hier richtig, oder?
Gegen was?
Was schützt der Datenschutz?
Daten, B, Sicherheit. Ach, ihr könnt das nicht sehen, oder? Also A,
nee.
Daten, B, Sicherheit von Daten, C, die Täter oder D, Selbstbestimmung über persönliche Informationen.
Was? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Sorry.
Ja. Schutzgutdebatte.
Ach übrigens, was wir vergessen haben zu sagen. Jeder von den 4 hat einen Publikumsjoker. Aber das machen wir erst in Runde 2.
Das machen wir in Runde 2.
Jetzt war ich schnell. Doch nicht vergessen.
Also.
Also, erste Frage. Wenn ich das richtig verstehe, gegen heißt vor was schützt das?
Nicht Fragen stellen, antworten.
Oh Gott.
Was schützt der Datenschutz? Schützt der Datenschutz Daten? Schützt er die Sicherheit von Daten? Schützt er Täter? Oder schützt er die Selbstbestimmung über persönliche Informationen? Jetzt solltet ihr euch entscheiden und eine Zahl, einen Buchstaben
piep,
hochhalten.
Piep, piep, tut.
Piep, piep. Sehr schön, wunderbar, das macht es ganz
Zettel
einfach.
Diese Zettel sind maximal transparent.
Genau. Die richtige Antwort ist natürlich D. Das heißt, du merkst dir 23 Punkte für den Andreas. Müsli geht leer aus. Katrin, ebenfalls 23 Punkte. Und Olli, merkt ihr 23 Punkte. Nächste Frage.
Einmal 23 Punkte.
Das geht hier alles
dreimal Blitz. 23,
Blitzfix.
Okay. Ja, Frage 2. Seit wann gibt es Datenschutzgesetze? Vielleicht seit Mai 2018, vielleicht seit 1995, vielleicht seit Mai 1949 oder vielleicht seit 1970.
Also
A ist Mai 18, B ist 1995, C ist Mai 49 und D ist 1970.
Seit wann gibt es Datenschutzgesetze? Entscheidet euch jetzt. Ah, das geht schön auseinander. Wunderbar. Sehr schön.
Das brauche ich ja gar nicht runterzählen.
Müssen wir gar nicht runterzählen.
Ja, das ist ganz einfach. Wir fangen ja auch einfach an.
Wir lösen von hinten auf. Mai 18 ist zwar auch ein Datenschutzgesetz, das ist die Datenschutzgrundverordnung, aber das war natürlich bei weitem nicht das erste Datenschutzgesetz. 1995 war die Datenschutzrichtlinie auf europäischer Ebene. Auch ein alter Hut, aber nicht alt genug. Mai 49 war unser Grundgesetz, war was anderes als Datenschutz. 1970 tatsächlich das erste Datenschutzgesetz weltweit in Hessen. Das heißt, D ist richtig. Weitere 23 Punkte. Ihr merkt euch 0 für Müsli.
Nein, hat er auch. Hatte er nicht auch D? Nein, hat er C. Was hatte er
C.
denn?
Hatte C.
Hatte
ja,
C.
Ja.
Oh, ich habe D gesehen.
Katrin,
von dir.
23 dazu. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt 23 plus 23 rechnen könnt, aber probiert es einfach mal. Und da drüben kein Punkt. Da, ihr habt es einfach. Nächste Runde, Alva, komm.
Nächste Runde.
Oh,
wer ist der Vater schwer. Der DSGVO?
Jetzt wird es ganz schwer. Wer ist, du lachst, Katrin, du wirst gleich nicht mehr lachen. Wer ist der Vater der DSGVO? Erstens, ist das Jan-Philipp Albrecht? Ist das, oh, jetzt haben wir ein Problem, Alva. Ist das Jan-Philipp Albrecht? Ist das Jan-Philipp Albrecht? Oder ist das Horst Seehofer? Ah. Ihr habt vollkommen recht, dass ihr aufgestanden seid und mal geschaut habt. Also Jan-Philipp Albrecht.
Könnt ihr das alle entziffern?
Aufgabe A. Jetzt kriegt ihr noch einen
Monitor. Oder, ja, perfekt.
Danke. Ihr seht den Unterschied, ja? Zwischen 1 und 2, da kommt ein P hinten dazu. Zwischen B und C kommt ein Bindestrich dazwischen. Oder Horst, wenn ihr D wählt, habt ihr es ganz einfach. Ich habe einen Bindestrich nicht gesehen. Ah. So, dann probiert mal euer Glück. C, C. Olli, komm. Rück ihn raus, hast du schon. Wunderbar.
Okay, ihr seid fertig, dann...
Fertig, Andreas.
Falsch. Halt, die Lösung.
0 Punkte. Echt? A, falsch, 0 Punkte. Katrin, falsch, 0 Punkte. Und der Olli hat es geschafft. B ist richtig. Jan-Philipp Albrecht schreibt sich ohne Bindestriche und mit 2. Yay. Sehr gut. Olli, wie lange hast du vorher heimlich geübt, bis du das drauf hattest?
Nicht lange.
Sehr gut. Nächste Frage. Ja,
genau, 23 dazu.
Woher kommt die Zahl 23? Woher kommt die Zahl 23?
Gute Frage.
Wer kann das erklären? Die Zahl 23.
Frage ins Publikum, woher kommt die 23? Wer ist denn da drauf gekommen?
Bevor wir uns hier blamieren und das Falsche erzählen, das wäre ziemlich peinlich.
Ja.
Wer mag es erzählen?
Oh, das schweigt.
Ich glaube, er mag es selber erzählen.
Sie wollten eben schon nicht zählen, wieso sollten Sie es jetzt erzählen? Mhm.
Also, wenn du es weißt, kriegst du einen Sonderpunkt. Auf geht's.
Ich habe absolut keine Ahnung.
Dann kriegst du auch keinen
Sonderpunkt. Bitte erzähl jetzt.
Wir raffen einfach mal Tron ein, oder?
Ja, Tron. Tron, Google.
Google, genau. Google, Tron 23 und dann.
Alba,
weiter. Bevor wir jetzt, wie gesagt, was Falsches erzählen.
Nächste Frage.
So, welche wichtige Grundregel habe ich, als ich beim LFDI angefangen habe zu arbeiten, relativ schnell lernen dürfen oder gelernt? A. Juristen haben immer recht. B. Es kommt drauf an. C. Steht doch im Gesetz. Oder D. Wir sind Gott.
Also, die Frage ist, welche wichtige Grundregel hat Alba von den Juristen gelernt? A. Juristen haben immer recht. B. Es kommt darauf an. C. Steht doch im Gesetz. Oder D. Wir sind Gott.
Ich verfolge ab jetzt eine Strategie.
Ah, ich sehe schon. Jetzt wird hier taktisch hochgehalten. So, wir haben hier einmal B. Andreas, 23 Punkte oben.
Vielleicht solltet ihr das so falten, dass man es nicht durchs Licht sehen kann und die Nebensitzer das auch sehen können. Ach.
Hier wird so unterschiedlich getippt, da kann man gar nicht abgucken.
Das hat auch nicht geholfen.
Weil Müsli,
das
geht nicht. 0 Punkte. Merkt's euch. Katrin, 23 Punkte. Stimmt. Und Olli ist schon wieder richtig. 23 Punkte da drüben. Seid ihr noch, zählt ihr noch mit? Schafft ihr das noch? Sehr gut. Alva, nächste Runde. Ah, jetzt wird's schön. Jetzt wird's gut.
Also, welche der folgenden Cypher-Suiten... Ach so, ihr müsst... Nee, wieso ist denn auf diesem Bildschirm was anderes? Wo kommt das denn jetzt her? Die sehen hier immer noch, wer ist der Vater der DSGVO?
Sollen wir noch mal raten?
Der ist abgehängt, ist kein Problem. Mach einfach mal weiter.
Also, welche der folgenden Cypher-Suiten sollte man wählen? A. TLS, ECDHE, DECDSA mit RC4 128 SHA...
Ihr könnt gleich nochmal gucken, wenn alle da stehen.
Oder B, TLS, DH, RSA, Export mit DES 40, CBC, SHA. TLS, DHE, RSA mit AES 128, CBRS, CBC, SHA 256. Oder D ist TLS, ECDH, RSA mit AES 256 CBC SHA 384. So, vielleicht solltet ihr noch mal kurz gucken
noch
gehen.
Mal, genau, da kommt
Achtung. Oder hier kommt noch mal
da kommt der Monitor. Viel Vergnügen dabei.
So.
Ohne Monitor wäre es leichter. Okay. Ihr konntet euch eine Meinung bilden. Und jetzt würden wir gerne die Buchstaben sehen. Cool. Olli, ich sehe es nicht. Zeig's mir mal, was hast du?
A. Also nicht A, sondern sorry.
Du hast C, das ist richtig. 23 Punkte, auch für die Katrin. 23 Punkte. Müsli, daneben. Andreas, auch daneben. Nächste Runde.
So, vielleicht eine Aufklärung. Will jemand aufklären von euch? Warum? Es war also geraten. Also, warum?
Das andere macht keinen Sinn.
Sehr gut. Exakt.
Ich konnte mich nur an die letzten paar Stellen erinnern und wenn da 256 steht, ist das total super.
Aber da hinten steht auch 384.
Ja, aber sowas gibt's nicht.
Doch. Das sind alles echte Cypher-Suiten.
In meiner Welt nicht.
Alles echte Cypher-Suiten. Also gut, ich löse mal auf, ja. Also A, RC4. Wer will noch RC4 als Verschlüsselungsalgorithmus nehmen? Nein, böse geknackt, nehmen wir nicht. Die B ist eine Export-Cypher-Suite, die schon, ich glaube, in den 90ern oder so von der NSA geknackt war. Also ich glaube, die wollen wir lieber auch nicht. C und D, die sehen beide gar nicht so schlecht aus. D könnte man sogar als Notfall nehmen, wenn man Perfect Forward Secrecy nicht nehmen kann, aus irgendwelchen Gründen. Das fehlt nämlich bei D. Also sprich, wenn man die Daten mitschneidet und ein paar Jahre später an den Key rankommt, kann man die gespeicherten Daten entschlüsseln bei D. Das können wir bei C nicht. Da ist die Verschlüsselung einen kleinen Tick schwächer, aber es hat Perfect Forward Secrecy, sodass wir das nicht entschlüsseln können. Also ist C richtig.
Sehr schön. Haben wir noch eine Frage?
Oder widerspricht jemand? Gut. Ups, das war die falsche Richtung. Wieder die falsche Richtung. Richtige Richtung.
Ah.
Wer ist datenschutzrechtlich verantwortlich? A, der Hersteller einer Software zum Beispiel.
Horst
Seehofer. Ah.
Das ist der Joker.
Ja. B, die einsetzende Firma, Behörde oder sonst was. C, der Admin. Oder D, der Datenschutzbeauftragte. Männlich, weiblich jeweils, das war jetzt nur der Einfachheit halber. Eigentlich gehört eine Geschichte dazu, die habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Eine Behörde für Behördenunwesen möchte eine Software einsetzen und diese Software ist dafür bekannt, dass sie viele Datenabflüsse hat, irgendwelche Protokolldateien, manche nennen es auch Telemetriedaten oder sowas. Und irgendjemand sagt, das ist nicht zulässig. Wer ist dafür verantwortlich?
Genau, Alva, das ist nicht irgendjemand, der das sagt, das ist die zuständige Aufsichtsbehörde, die sagt, das geht ja gar nicht. Und an wen wendet die sich? Wendet die sich an den Hersteller des Programms? Wendet die sich an die Firma oder die Behörde, die das Programm nutzt? Wendet die sich an den Admin oder wendet die sich an den betrieblichen oder behördlichen Datenschutzbeauftragten? Jetzt habt ihr die Möglichkeit zu wählen. Habt ihr alle was gewählt?
Ich breche aus meiner Strategie, nur A zu wählen, aus.
Aha, das scheint mir eine sehr gute Strategie. Nämlich der Andreas hat schon wieder 23 Punkte. Stimmt. Müsli hat zugeschlagen, 23 Punkte. Katrin, genauso richtig. Und Olli, super. 23. Seid ihr noch? Wir fragen euch gleich ab, ja, ob ihr euch die ganzen Zahlen merken könnt. Sehr schön.
Also, leider zieht die Ausrede nicht, wenn ihr eine Software einsetzen müsst, die irgendwie komische Sachen macht, Daten nicht richtig verschlüsselt oder so. Wenn ihr als Admin die einsetzen müsst, müsst ihr dafür sorgen, dass das richtig ist. Oder könnt die Software nicht einsetzen. So, jetzt waren wir schon durch.
Ja, erste Runde ist schon
ging
durch.
Ja schnell. Super, erste Runde ist durch. Okay, okay, okay.
Kommt jetzt mal der Punktestand, den wir abfragen. Ich frage mal die Punkte für den Andreas ab. 92 Punkte für den Andreas. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Applaus wert. Müsli, das kann nicht viel weniger sein. Wie viele Punkte hat Müsli?
23.
23, sauber, richtig stark. Wer hat für die Katrin mitgezählt? 125, meine Güte, Katrin. Und der Olli hat wie viel?
Ja, eben. Das habe ich auch gerade festgestellt, aber die 50 Euro kriegst du nachher.
Ja, das sind die Unwägbarkeiten bei menschlichen Zählungen.
Aber also 115, oder?
Sagst du für den Olli? Super, vielen Dank. Das wird nachher alles, ja, Beifall für den Olli, für seine 115 Punkte. Das wird nachher alles nivelliert. Wir kommen in Runde 2 unseres Spiels. Und zwar, das ist die Spielwand. Ihr habt 5 Kategorien: Datenpannen, Fake News, Hacker, Informationsfreiheit und die Fragezeichen. Und jeweils die Möglichkeit, um 23, 42, 64, 128 oder 1024 Punkte zu spielen. Ich sage euch gleich dazu, überlegt euch gut, worum ihr spielt. Das kann auch nach hinten losgehen. Ja, also wenn man seine Kategorie verliert, dann sieht es nachher düster aus. Spielregeln, glaube ich, soweit klar. Es gibt noch jeweils verschiedene Risikofelder, die verborgen sind. Dann müsst ihr die Zahl der Punkte, um die ihr spielen wollt, müsst ihr vorher nennen. Könnt ihr hochgehen, könnt ihr runtersetzen, wenn euch die Kategorie gut gefällt oder nicht. Es sind noch ein paar Joker versteckt und ein paar Überraschungen, die wir jetzt nicht preisgeben. Katrin, aufgrund der großartigen...
Es ist noch Risiko versteckt. Da gilt dann die Zahl, die dran steht, nicht. Und ihr dürft selber euch aussuchen, wie viele Punkte ihr setzen wollt. Bitte?
Ja. Wer daneben liegt, wandert nach unten. Katrin, aufgrund der großartigen Zählweise deines menschlichen Zählers liegst du vorne. Deswegen darfst du die erste Kategorie wählen.
Dankeschön. Der Publikumsjoker ist jetzt in Runde 2 dann aktiv.
Jawohl.
Der kommt dann darin vor.
Der Publikumsjoker gibt es einmal. Ihr könnt das Publikum fragen, wenn ihr nicht weiter wisst.
Okay. Ja.
Derjenige, der dran ist, kann die Frage auch abgeben. Dann kommt dran, der sich als Erste meldet.
Okay, ich verstehe.
Also abgeben kann man, ohne dass man Punkte verliert. Wenn man sich aber dann meldet und daneben liegt, dann verliert man.
So sieht das aus.
Was machen wir eigentlich, wenn sich keiner meldet?
Dann fragen wir alle der Reihe nach durch. Katrin, auf geht's.
Datenpannen 64.
Albert, okay, ich bin so gespannt, ob deine Konstruktion funktioniert.
Ich bin auch sehr gespannt.
Sehr gut, das ist deine Frage, die stellst du.
Ja, also... Nehmen wir mal an, ein Unternehmen baut irgendeine Smartphone-App oder sowas und erhebt E-Mail-Adressen und Telefonnummern und sagt, das sind aber keine Personendaten, weil wir haben die gehasht mit SHA-256. Jetzt kommt die Frage: Sind diese Daten anonym oder personenbezogen und warum?
Die gehashten Daten.
Die gehashten Daten.
Ja.
Für wen? Für die aussendende Behörde oder für das aussendende Unternehmen oder für das empfangende Unternehmen?
Für den Datenverarbeiter dieser Daten.
Also für das Unternehmen, das den Hash gebildet hat.
Es ist nur noch dieser Hash vorhanden.
Ein Tipp, also da steht ja... Oder, das ist vielleicht kein Tipp, ich weiß die Antwort nicht, ich habe noch nicht nachgedacht.
Also Moment, halt, du musst erst sagen, nimmst du die Frage an oder gibst du sie ab?
Ich nehme die Frage an und Jonas?
Das ist ein Oder und kein Entweder-Oder, das ist manchmal wichtig.
Ah, aber du musst immer bedenken, er spielt gegen dich.
Genau, außerdem, ja, ja.
Gut, dann wäre jetzt der Moment, wo du die Antwort gibst.
Also wir hatten auch gerade uns über die 256er-Hashes unterhalten und haben gesagt, das ist eigentlich eine Einbahnstraße. Das heißt, es geht rein, aber nicht raus. Insofern, ich kann sozusagen aus den Hashes das nicht zurückrechnen.
Du kannst die Hashes nicht zurückrechnen?
Hast du gerade eben gesagt, als wir diese andere Frage hatten.
Hätte ich gesagt, dass man die Hashes nicht zurückrechnen kann?
Ja eben, weil deswegen fragte ich nämlich gerade, wer. Weil
also sagst du, es ist anonym?
Nein. Deswegen fragte ich nämlich an wen. Also für wen soll es anonym sein und für wen nicht? Weil für das Unternehmen, was diese Hashes gemacht hat, die haben ja möglicherweise irgendwo ihren Schlüssel dazu rumliegen und könnten das daraus wieder zurückrechnen. Für das Unternehmen...
Einen Schlüssel bei Hashes?
Ich meinte eigentlich die Kryptographie.
Gesortet sind sie nicht, das steht nicht dran. Und gepfeffert auch nicht.
Ich habe mich neulich mit sehr vielen Leuten darüber gestritten, ob jetzt ein Hash immer noch personenbezogene Daten sind oder nicht. Meiner Meinung nach ist es anonym. Es gibt da aber, wie so oft, mindestens 2 Meinungen.
Entscheide dich.
Es kommt drauf an.
Ich glaube, die Antworten, es kommt darauf an, und Horst Seehofer schließen wir jetzt aus.
Deine Fragestellung, sind die Daten anonym oder personenbezogen und warum? Das und warum irritiert mich, weil eigentlich würde ich sagen anonym. Aber das und warum würde nur Sinn machen, wenn personenbezogen die richtige Antwort ist.
Nö.
Ist eine Falle? Also ich persönlich halte Hashes dieser Qualität für anonyme Daten.
Wie schnell rechnet ihr irgendwie 10 Millionen Hashes in eine Telefonnummer zurück?
Eine Stunde.
Eine Stunde war bei SH256. Wie viele Telefonnummern haben wir denn in Deutschland? Das sind nicht so viele. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 100 Millionen, eine Milliarde. Ja, ein paar Sekunden brauchen wir da schon. Leider falsch. Wir können einfach per Brute Force einen Hash ausprobieren, dann kriegen wir den Hash wieder und dann weiß ich ganz genau, welche Telefonnummer das ist. Bei E-Mail-Adresse ist es ein bisschen schwieriger, aber einfaches Beispiel, das ist auch gerichtlich entschieden. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was Facebook Custom Audience. Da gibt es die Möglichkeit, E-Mail-Adressen an Facebook zu übertragen, beziehungsweise die Hashes von E-Mail-Adressen an Facebook zu übertragen. Und die Kollegen aus Bayern haben dortigen Unternehmen untersagt, diese Facebook Custom Audiences mit E-Mail-Listen zu verwenden, also die Hashes von E-Mail-Adressen an Facebook zu übertragen. Für was wird das genutzt? Das wird genutzt, damit Facebook aus diesen Hashes wiederum abgleichen kann, wer bei Ihnen mit dieser E-Mail-Adresse registriert ist. Also gibt quasi das Unternehmen an Facebook die Information weiter, dieser Mensch ist Kunde bei uns. Ob das ein Hash ist oder direkt die E-Mail-Adresse, ist nahezu wurscht, weil Facebook ja aus der E-Mail-Adresse der Ihnen bekannten Kunden auch Hashes bilden kann. Deswegen haben die bayerischen Kollegen des dortigen Unternehmens untersagt und das Oberverwaltungsgericht München oder wie das heißt? Nee, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.
Ja.
Wie heißt das Ding?
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat das auch bestätigt. Also, Hashes von E-Mail-Adressen und Telefonnummern sind personenbezogene Daten.
So, mach mal langsam, Alva. Also, 64 Punkte runter, nicht rauf. Der Unterschied zwischen Plus und Minus ist bekannt.
Von den 125 runter. Aber, ne?
Auf geht's, nächste Runde.
So, was bleibt jetzt noch übrig?
Dann würde ich sagen, ist der Andreas mal dran. Such dir was aus.
Dann nehme ich Informationsfreiheit 23.
Das ist
Informationsfreiheit 23. Talala. Ein anonymer Antrag.
Der anonyme Antrag. Wir sind im Bereich der Informationsfreiheit, das heißt, spielen das Spiel jetzt umgekehrt. Es geht nicht mehr um die Frage, was der Staat von uns weiß, was er von uns von Daten an Daten erhebt, sondern es geht darum, was wir vom Staat wissen können. Wir stellen Anträge und fragen Behörden nach amtlichen Informationen, rückt die mal raus. Frage jetzt, darf ich einen solchen IFG-Antrag auch anonym stellen? Darf ich den also so stellen, dass die Behörde gar nicht weiß, wer ihn stellt? Und muss die Behörde den Antrag dann trotzdem weiter bearbeiten? Was meinst du, Andreas? Ist das eine Frage für dich oder gibst du weiter?
Ich überlege mir gerade, wie ich das mache, wie ich an die Unterlagen komme. Überfrag den Staat.
Ist schon eine gute Idee.
Wäre zum Beispiel eine Idee. Ob ich da trotzdem als Antragsteller drinstehe, ich würde einfach mal raten und denke, ist schon eine gute Frage. Weil das juristische System in Deutschland, da ist ja immer irgendwie ein Antragsteller drin. Ich gebe die Frage einfach mal ab.
Ah, er gibt die Frage frei. Wer möchte beantworten? 50-50 Chance. Olli, sag was. Ah. 23.
Okay, Punkte. Ich nehme das an.
Ja, du nimmst es an und?
Also ich beantworte die Frage mit Nein. Der Antrag darf so nicht weiterverarbeitet werden. Ja, steht ja nicht da, dass ich das begründen muss.
Nee, musst du auch nicht. Musst du auch deswegen vor allem nicht begründen, weil es falsch ist. 23 Punkte Abzug.
Negativ. Mist. Ich wiederhole, negativ.
Negativ?
Genau. Man darf Informationsfreiheitsanträge auch anonym stellen. Wissen viele Behörden nicht. Viele Behörden fragen immer erstmal nach, wie heißt du eigentlich wirklich und wer bist denn du so? Ist unzulässig. Anonyme Anträge funktionieren. Allerdings bessern die Landesgesetzgeber bessern gerade nach. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist es inzwischen verboten, anonyme Anträge zu stellen. Das heißt, die Behörde kann sagen, ich sag dir gar nichts, solange du mir nicht deinen Namen sagst. Das ist ziemlich fies, ist aber die Ausnahme von der Regel. Richtig ist, man darf auch anonyme Anträge stellen und wenn man dazu das Portal Frag den Staat nutzt, wird einem dieser Service auch angeboten, dass man anonym Fragen stellen kann. Nächste Runde. Olli, du darfst dir jetzt was aussuchen, weil du eben unter die Räder kamst. Was willst du nehmen?
Okay, dann nehme ich die Datenpan 128.
Sehr schön.
Datenpannen 128, was ist das denn nochmal gewesen? Ja. Besonders häufig werden uns Datenpannen gemeldet, ja. Und besonders häufig unter diesen Datenpannenmeldungen ist der Verlust von Datenträgern, BCC- oder CC-Fehler oder Hackerangriffe. Was ist aber das Häufigste?
Ja.
Das Häufigste fehlt.
Sagt euch das was? Also Verlust von Datenträgern ist klar. Ihr lasst den Laptop mal wieder in der Bahn stehen oder verliert den Stick. CC-BCC-Fehler ist auch klar. Ihr sendet eine E-Mail mit offenem Verteiler, anstatt das schön BCC zu setzen und übermittelt damit zusätzliche personenbezogene Daten an die Empfänger, die sie gar nicht haben sollten. Hackerangriff, keine Ahnung, schwer zu erklären, was das sein soll. Frage.
Das ist es aber alles nicht. Das sind nicht die häufigsten. Ja. Also das sind schon häufige, aber nicht die häufigsten.
Die häufigsten. Jeder
die häufigste
euch,
fehlt.
Wir lassen jeden mal antreten, würde ich sagen. Jeder von euch überlegt sich mal, was wohl die häufigste Datenpanne ist. Was passiert am häufigsten? Andreas.
Ich würde einfach sagen, unverschlüsselte E-Mails.
Oh, sehr gute Antwort. Müsli.
Ich sollte ja keine Fragen stellen. Also wie sie gemeldet werden oder was sie tatsächlich
sind. Also vielleicht noch ein Hintergrund. Also nach Artikel 35 DSGVO Datenschutzgrundverordnung müssen Datenpannen der zuständigen Aufsichtsbehörde, also in Baden-Württemberg uns, gemeldet werden. Und dort müssen auch die Maßnahmen, die das Unternehmen oder die Behörde, die diese Datenpanne zu verantworten hat, gemacht hat, damit es in Zukunft nicht mehr vorkommt, genannt werden. Und dann noch ein paar andere Sachen und dann können wir weitere Maßnahmen verlangen oder sagen, das reicht nicht oder Ähnliches. Und was für eine Art passiert besonders häufig, ist nicht in diesen drei Sachen dabei und passiert noch häufiger als diese drei Sachen.
Ich würde irgendwie auf den Verlust von personenbezogenen Daten mich dafür entscheiden, weil, keine Ahnung, ich kriege ständig mit, dass
das
irgendwo...
Das ist ja eine Datenpanne, das ist die Definition von Datenpanne.
Ja, genau. Ach so, das ist schon der ganze Begriff, ja, habe ich ja quasi alles
abgedeckt.
Aber
wie ist das passiert? Also durch welche Aktivität ist das passiert?
Hat jemand Hackerangriff ist, glaube ich, genauso undefiniert, also nehme ich das.
Hackerangriff, okay. Katrin, was ist aus deiner Sicht
die richtige Lösung steht nicht dran.
Ja, ich weiß, ich habe eh so wenig
Punkte. Wir probieren es.
Ich vermute mal, Unternehmen, die aus Versehen Account-Informationen wie Passwörter oder E-Mail-Adressen offen lesbar in diesem Netz haben.
So der GitHub-Account, wo dann das Passwort drin steht und so Späße.
Ja, genau.
Okay, prima. Katrin?
Ich habe kurz eine Frage noch dazu. Also ihr schreibt Datenpannen, aber theoretisch kann das auch ein analoges Ding sein. Also in dem Fall würde ich sagen, der einfache Austausch einer Visitenkarte mit den darauf befindlichen Daten.
Passiert wahrscheinlich millionenfach in Deutschland. Ja, zu dem Thema Fake News und Datenschutzgrundverordnung kommen wir noch.
Okay.
Soweit die Antwort.
Ja.
Alba,
die richtige Lösung steht gar nicht dran.
Okay.
Aber ich suche sie hier gerade raus, aber wir wissen sie ja, ne?
Ich weiß sie.
Ich weiß sie auch.
Soll ich sie nennen?
Ja, nenn du sie.
Das ist der Fehlversand, das ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten an den falschen Adressaten. Und das kann alles Mögliche sein, das kann ein falsch kuvertierter Brief sein, das kann ein Fax sein, das an die falsche Faxnummer gesendet wird, das kann eine E-Mail sein, die an den falschen Adressaten geschickt wird. Das sind tatsächlich die häufigsten Datenpannen, die wir haben und die kriegen wir zu Hunderten und Tausenden bei uns reingemeldet, dass also es mal wieder heißt, wir hatten ein Rezept an die Apotheke schicken wollen und unsere ansonsten gut überwachte und hochzuverlässige Arzthelferin hat leider mal wieder die falsche Faxnummer rausgesucht. Das ist das Häufigste, was wir bekommen. Das war, glaube ich, bei euch allen nicht dabei. Lassen wir milde walten und sagen, kein Abzug für niemanden.
Kein Abzug für die, waren ja auch alle dran.
Genau, nächste Runde.
Was macht ihr?
Vielleicht als Hintergrundinformation nochmal. Es ist halt einfach die ganz simplen Sachen, die dauernd passieren. Und was auch dauernd passiert ist, dass vor allen Dingen Ärzte, die mal halt irgendwie einen Befund an die falsche Person schicken, sagen, ist ja nicht so schlimm, der Empfänger hat sich ja gemeldet. Und es gibt einen Betroffenen. Wie viele Betroffene gibt es denn aber, wenn er es an den Falschen schickt? Mindestens zwei. Wahrscheinlich ist der andere Brief ja auch an einen anderen gegangen. Also es sind zwei Leute betroffen in der Regel. Das ist ein Fehler, den viele dann bei der Datenpannenmeldung machen und dass sie sagen, das ist kein hohes Risiko, weil, ne, kein hohes Risiko, die Betroffenen muss ich nicht informieren. Bei einem hohen Risiko muss man bei einer Datenpanne die Betroffenen informieren, machen viele auch nicht. Bei Medizindaten sagen wir, muss immer informiert werden.
Ja. Darf ich dazu eine ganz kurze Anekdote erzählen?
Ja, auf geht's.
Ich habe Kontakt mit so einer Gruppe von Polizeibeamtinnen, die gerade am Ausbildung sind, und erklärte denen ein bisschen was zu Datenschutz. Und dann sagten die, und dann machte ich dieses Beispiel, genau dieses, ne, von wegen, ihr habt doch auch so eine amtsärztliche Untersuchung und da muss dann vom Hausarzt, Hausärztin so ein Attest, so ein Befund mitgeschickt werden. Und stellt euch mal vor, da wäre jetzt irgendwie der falsche Befund und das ist ja schließlich eure Einstellungsuntersuchung. Und es meldeten sich von 25 Leuten 2 Stück, denen das passiert ist. Bei den einen waren es die Daten der Mutter, die übermittelt worden sind. Und bei dem anderen meinte er, er hatte den Befund dann in der Hand und las den so durch. Und als er dann auf Bandwürmer Positivbefall kam, dachte er, nee, das ist nicht mein Befund, das kann irgendwie nicht sein. Also insofern, es passiert wahnsinnig häufig.
Ja, ja, so ist es. Andreas hatte die Frage gestellt, was machen wir mit diesen Datenpannen? Ganz einfach, also zunächst mal, wer so eine Panne produziert, muss sie uns melden, muss der Aufsichtsbehörde sagen, ich habe Mist gebaut, falschen Adressaten gewählt. Zum Zweiten, er muss den Betroffenen informieren. Das ist in Artikel 33 und 34 der Grundverordnung. Ich muss also den Betroffenen sagen, tut mir schrecklich leid, ich habe deine persönlichen Daten an den falschen Adressaten geschickt. Wenn es größere Gruppen betrifft, muss man sich überlegen, wie man die Information macht, ob man das persönlich macht, ob man das irgendwo in die Zeitung setzt oder öffentlich nochmal entsprechend verbreitet. Und es kann auch immer mal sein, dass wenn Datenpannen richtig fies sind, dass man auch über ein Bußgeld nachdenken muss. Das sind so die normalsten Folgen.
Super. Da fällt mir ein, ich habe vorhin Fake News verbreitet. Ich habe Artikel 35 gesagt, ja, zu Datenpannen. Das ist die Datenschutzfolgenabschätzung, 33 ja. Und 34 natürlich.
Hat keiner gemerkt,
ja.
Sehr gut.
Sucht sich. Aber übrigens, E-Mail-Verschlüsselung finde ich auch gut. Ja, das ist wahrscheinlich die häufigste Datenpanne überhaupt, nur sie wird uns nicht gemeldet.
Sehr schön. Nächste Runde. Yo. Müsli sucht sich ein Feld aus.
Ja, da ich ja eh nicht so viel zu verlieren habe.
Ja, gehst du in die Vollen?
Ja, 1024.
Du bist ein Fuchs.
Und naja, okay, eigentlich wollte ich Datenpannen, aber dieses Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, das
Fragezeichen
hat mir noch 1024.
Gar nicht. Jetzt
oh, Fragezeichen 1024, was ist denn da dahinter? Oh.
Ah.
Risiko.
Gehört das zum Spiel
okay,
dazu?
Okay, ich muss das mal kurz fixen.
Muss ich mir das jetzt tatsächlich angucken?
Nein, das hilft dir leider nichts. Ich weiß selber die Frage auch nicht auswendig. Ich muss mal gucken. Wo ist es denn? Template Risiko. Ja, das muss ich hier mal wegmachen. So.
Das ist die Frage. Was ist die
Kommt es nochmal denn vor? Nee, es war das Einzige. Okay, jetzt kann ich nochmal neu laden.
Ach, ich dachte, die Frage wäre jetzt Daten.
Ich dachte auch. Risiko TX, das ist, ja, ja. Okay, also, kannst du irgendwas erzählen, mal nebenher, um die Leute zu unterhalten?
Wir hatten Fragezeichen 1024.
Risiko.
Ah, das ist ein kleines Filmchen, das du uns zeigen musst.
Ah, ein kleines Filmchen. Okay,
zeig uns doch mal ein kleines Filmchen von dem Herrn K. aus B.
Wie wär's von dem Herrn K. aus B, aber jetzt kommt auch, jetzt müsst ihr gehen. Ha! Anweisungen.
K. aus B.
Hä? Ach so, Risiko. Ah. Nein, das ist nicht Risiko, das ist nein.
Das ist
kein Film.
Kein Film?
Nein, das ist der andere Film.
Ah, okay.
Wo das mit dem Rauschen drin ist. Also wir können trotzdem den Film zeigen.
Nein, den zeigen wir nicht.
Soll ich ihn trotzdem zeigen?
Zeige ihn trotzdem.
Okay, da ist ein bisschen Rauschen drin, das versteht man nicht ganz. Eine Frage von
Ulrich Vielleicht, vielleicht erkennt er ihn. Der ein oder andere erkennt ihn jetzt wahrscheinlich.
Nee.
Aber nicht schlecht.
Jetzt muss ich hier gerade mal das Video nur suchen, weil das war jetzt nicht vorgesehen, dass das kommt.
Was ist denn Risiko?
Ach so, Risiko heißt, genau, Risiko heißt, du musst dir aussuchen, wie viele Punkte du von deinen setzt, weil es gibt keine 1024
Alle.
Punkte. Außer du
Was?
Hast 1024 Punkte, dann kannst du natürlich 1024 Punkte setzen.
Ach so, Moment, gibt es negative Punkte?
Nein. Es gibt negative Punkte.
Nein, er kann nur auf 0 zurückfallen. Wir fragen mal nach dem Punktestand von Müsli. Könnt ihr uns sagen, wie der Punktestand von Müsli ist? Immer noch 23, wow. Willst du alle setzen?
Ja.
Haust du einen alle raus?
Also negative Punkte. Nein, dann kommt bei null raus und dann ist Ende. Ja. Aber du kommst natürlich negativ runter, wenn du es nicht schaffst.
Für 23 Punkte hören wir jetzt mal ganz genau hin.
Guten Tag, mein Name ist Ulrich Kälber, ich bin der Bundesbeauftragte.
Das habe ich zu leise gemacht. Jetzt fange ich nochmal von vorne
an. Fang nochmal von vorne an.
So.
Guten Tag, mein Name ist Ulrich Kälber, ich bin der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Hier meine Frage zur Datenschutzgrundverordnung zum Bundesdatenschutzgesetz. In welchen Bereichen kann der Bundesdatenschutzbeauftragte den Landesdatenschutzbeauftragten Anweisungen erteilen? Liebe Grüße aus Bad Schöneberg, besonders an Herrn Spahn.
Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir die 1024er Fragen alle ziemlich schwer gemacht haben. Die Frage ist jetzt tatsächlich schwer zu beantworten, aber du hast 10 Sekunden Zeit.
Okay, so lange kann ich nicht.
Nein, so viel sind wir gar nicht. Die Frage von Herrn Kollegen Kälber heißt, in welchen Bereichen kann der Bundesdatenschutzbeauftragte die Landesdatenschutzbeauftragten anweisen? Es gibt ihn.
Was gibt es für Bereiche?
Das in ist welchen? Die Frage. Rechtlichen Bereichen, bei welchen Themen kann man auch, kannst du auch fragen, bei welchen Themen, in welchen Sachangelegenheiten kann der Bundesdatenschutzbeauftragte die Landesdatenschutzbeauftragten anweisen, etwas zu tun?
Die Zahl, wir können vielleicht einen Tipp geben. Ja, die Zahl, also sind viele Zahlen möglich. So, auch ja, wenn man an Binärzahlen denkt, sind auch viele Zahlen möglich oder. Also nein, oh, das war
jetzt auch.
Nein, vergesst den Tipp.
Jetzt sollte deine Antwort kommen.
Publikumsjoker.
Ah, super. Her damit, hast du das Ding noch?
Ja, so ein bisschen lediert.
Sehr schön. Wir wollen was machen. Du suchst
jemanden. Weiß es jemand?
Weiß es jemand? Wir gucken mal ins Publikum.
Der Träger mit dem Mikrofon sucht jemanden, der es weiß. Ansonsten stimmen wir einfach ab.
Ah, es wäre schon gut, wenn es jemand wüsste. Wer will für Müsli in die Bresche springen und kann uns sagen... Und
ihm helfen, also er muss aussuchen, ob er die Antwort dann auch nimmt.
Ganz hinten, hier. Ganz hinten meldet sich jemand. Da, ganz hinten.
Oh. So, da wollen wir mal hoffen, dass du
wo
jetzt
war die Hand?
Einen gefunden hast, der das richtig weiß.
Da. Gut.
Pardon? Das ist eine eindeutig zu beantwortende Frage.
Naja, da ich nicht so viele Punkte zu verlieren habe, ich wäre für null.
Hey, richtige Antwort. Das heißt für Müsli 1024 Punkte.
Ja, nein, 23.
Ach, das Shit, er hat ja nur 23 gehabt und gesetzt.
Oh. Wie? Hä?
Ja, das war ja die Risikofrage.
Du konntest Risiko nur 23 heißt, Punkte setzen. Also jetzt hat er
26. Die Frage war für 1024 einfach zu einfach. Es wusste ja jemand.
Schade. Wir erklären erstmal die Antwort. Verwirrt. Die Antwort ist ganz einfach. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat mit den Landesdatenschutzbeauftragten überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei komplett getrennte Gebiete. Der Bundesbeauftragte kümmert sich im Wesentlichen um die Aufsicht bei den Bundesbehörden, Bundesministerien, Bundesämter, Oberbehörden. Und die Landesbeauftragten kümmern sich um die Datenschutzaufsicht bei Landesbehörden. Das heißt, man kann sich nicht in die Quere kommen. Die Landesbeauftragten haben zusätzlich noch die Aufsicht über Privatunternehmen. Deswegen kümmern wir uns also um alles, was an privater Datenverarbeitung läuft. Und der Bundesbeauftragte hat nochmal so einen kleinen Bereich, wo er sich um Telekommunikationsrecht und Ähnliches, um Aufsicht in dem Bereich kümmert. Aber die Aufsichtsbereiche sind komplett getrennt voneinander. Er hat uns nichts zu sagen, wir haben ihm nichts zu sagen. Deswegen ist die Antwort vollkommen richtig. Es gibt null Bereiche, wo er die Landesbeauftragten anweisen können. Super. Für 23 Punkte auch gut.
Okay, Müsli, dafür darfst du die nächste Kategorie aussuchen. Wir müssen ein bisschen Zahn zulegen. Ich habe gerade auf
okay, okay, Hacker.
Hacker, und zwar?
Hacker, Nummer, welche?
Wie viel?
Ach, wie ich schon wieder?
Ja.
Ach Gott, 1024.
Hey,
Hacker 1024.
Du räumst ab.
Was war denn das für eine Frage?
Ach, schon wieder Risiko, das gibt's ja gar nicht. Wie viel willst du setzen? Alle 46 Punkte? Oder
mir ist einfach keine Hackerfrage eingefallen, von der ich wusste, die kann keiner beantworten.
Da ist ja noch gar keine Frage, schade. Alle?
Also halt, Moment, nein. Also Moment, bei dem muss ich was erzählen. Also es ist eine Risikofrage, genau. Wie, alle. Achso, du willst Punkte setzen, wie viel?
46 hat er gesagt.
Alle Punkte, okay. Jetzt muss ich mal die Geschichte erzählen. Also, ein Personalmitarbeiter aus einem Unternehmen hat in einem Auto einen Koffer verschlossen, aufbewahrt. Im verschlossenen Auto ein verschlossener Koffer. Dieser Koffer wurde gestohlen, der Laptop wurde gestohlen.
Aus dem Koffer aus dem Auto.
Zehn Tage später erhält das Unternehmen eine Erpresser-E-Mail. Bitte schicke uns, keine Ahnung, ein paar Dutzend oder ein paar hundert Bitcoin an die Adresse x379758 und so weiter. Der Erpresser schickt auch ein paar Personaldaten mit. Auf dem Laptop waren also Personaldaten. 24 Stunden später meldet das Unternehmen eine Datenpanne.
Jetzt die Frage.
Kann die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängen? Was ist die Begründung dafür? Und wen muss das Unternehmen informieren?
Es kommt drauf an.
Ah, ist fast immer richtig, ausnahmsweise heute nicht.
Müsli, willst du lösen? Kann die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängen? Ist die erste Frage.
Ja, muss ich denn alle drei richtig beantworten, um meine grandiose Punktzahl
zu
halten?
Du musst alle drei richtig beantworten.
Dann gebe ich lieber ab.
Dann gibst du lieber ab. Wer kann die Fragen beantworten?
Ich würde sie nehmen.
Ja, dann nehmen Sie Katrin.
Dann gibt es aber auch nur 46 Punkte, ne?
Ist so.
Weil er hat die 46 gesetzt.
Ich krieg dann seine Punkte?
Nee.
Aber ich will nochmal auf Null zurück.
Ja. Okay, 46, okay, ich habe jetzt irgendwie 50, also so viel mehr.
Aber du kommst auch nur 46 runter, also.
Ja, eben, ne? Also, okay. Also, kann die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängen? Grundsätzlich ja, weil tatsächlicherweise innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnis des Vorfalls gemeldet werden muss. Und der Vorfall war ja nicht die Erpressermail, sondern der Laptop im verschlossenen Koffer, im verschlossenen Auto. Super. Wenn nämlich entweder war da eine Scheißkryptographie drauf oder gar keine, weil offensichtlich konnten die Erpresser das ja auslesen.
Perfekt.
Das Unternehmen muss Minimum natürlich die Behörde informieren, da es sich um Personaldaten handelt und Personaldaten in der Regel auch Artikel 9 Daten, sprich besonders sensitive Daten wie Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten sind, würde ich davon ausgehen, dass auch die entsprechenden Personen, die Daten auf diesem Laptop halt hatten oder von denen Daten auf dem Laptop waren, informiert werden müssen, weil hohes Risiko.
Super.
Ich habe die Frage gerne abgegeben.
Ich glaube, da können wir die vollen 46 Punkte geben. Du rechnest schön mit. Und nächste Runde.
Also, was lernen wir daraus? Verschlüsselt eure Notebooks. Ansonsten kann das teuer werden. Das kommt tatsächlich immer wieder vor. Und das betrifft nicht nur Notebooks, sondern auch stationäre PCs werden gelegentlich gestohlen. Und das ist ja heutzutage nicht mehr schwierig, die zu verschlüsseln.
Bitte auch alle USB-Sticks verschlüsseln. Und wenn ihr auf dem Parkplatz einen USB-Stick findet, steckt den nicht bei euch im Unternehmen irgendwo in irgendwas rein. Ja, danke.
So, wer darf aussuchen?
Katrin ist dran, such dir was aus.
Ich bin dran. Informationsfreiheit 64.
Informationsfreiheit 64. Infofreiheit Länder. So, jetzt muss ich hier ein bisschen improvisieren, das richtige Video suchen. So.
Hallo, mein Name ist Isabel Groß. Ich bin Referentin beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Transparenz ist wichtig, aber nicht selbstverständlich. Deshalb die Frage, wie viele Bundesländer haben noch kein Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetz auf den Weg gebracht?
Möchtest du die Frage beantworten, Katrin? Wie viele deutsche Länder haben noch kein Informationsfreiheitsgesetz?
Ich glaube, ich gebe ab.
Ah, du gibst ab. Wer möchte lösen?
Also wir haben 16 Länder.
Ja, nach der letzten Zählung waren es noch 16. Wer hat noch kein Informationsfreiheitsgesetz? Für 46 Punkte? Wo waren wir?
64.
64 Punkte. Für 64 Punkte.
Ja.
war das jetzt mit meinen Punkten? Also was?
Wer? Ja, du hast abgegeben.
Das heißt?
Nix, bleibt beim alten Punktestand.
Danke.
Wer möchte lösen? Da machen wir ein Sonderangebot. Wer kann wenigstens ein Land nennen in Deutschland, das kein Informationsfreiheitsgesetz hat? Auf geht's. Wer als Erster die Antwort nennt?
Bayern?
Bitte?
Bayern?
Bayern ist richtig. Super.
Bayern.
Wen finden wir noch? Wer ruft uns was zu?
Ja, wir haben
Niedersachsen, ganz
Niedersachsen.
Recht. So ist es. Die haben aber, glaube ich, einen Entwurf in der Mache. Und wer? Sachsen, genau. Vielen
drei.
Dank.
Jawohl.
Wenn die Bayern kein Informationsfreiheitsgesetz haben, dann haben die Sachsen auch kein Informationsfreiheitsgesetz. Das ist fair. Das sind 64 Punkte für die Katrin. Nächste Runde. Katrin, du bist immer noch dran. Such dir was aus.
Ich bin immer noch dran. Oh Gott,
ja.
Komm, lass uns doch mal Fake News nehmen. Fake News 42.
Fake News 42.
Fake News 42. Oh, der Kindergarten.
Ah.
So, jetzt muss ich hier mal wieder wechseln und den Kindergarten suchen.
Da.
Kindergarten.
Das sieht gut aus.
Ja, hallo, mein Name ist Wolfram Banner. Ich bin Bürgerbeauftragter und Pressereferent beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Mich erreicht die folgende Anfrage sehr oft. Mein Kind ist im Kindergarten fotografiert worden und das Bild befindet sich jetzt im Internet. Dürfen die das denn? Viele Grüße an alle Spektrum ZX-User.
So, Katrin, möchtest du lösen?
Nee, dürfen sie nicht. Also ich kann schon Kinder im Kindergarten fotografieren und ich kann auch schon das ein Foto machen, wenn andere Kinder drauf sind. Aber in dem Moment, wo ich es halt ins Internet stelle, auf irgendwelche sozialen Medien, habe ich halt einfach mal echt verloren, ohne dass ich eine Einwilligung von den anderen Eltern habe.
Schon wieder perfekt. Beifall für die Katrin. Das sind ganze 42 Punkte. 42 Punkte. Super, du bist immer noch dran. Du machst das hier.
Kommt
ganz
alleine. Kommt ihr mit dem Zählen hinterher? Klappt das
ja,
noch?
Ja? Kommt, nehmt noch mal ein Fragezeichen 42.
Sehr gut.
Das sieht spannend aus.
Joker, mein Gott, du räumst dir hier wirklich ab. 42 Punkte obendrauf für nix und wieder nix. Katrin, mach einfach weiter. Dann tauscht mal gerade die Mikros.
Habe ich irgendwo drauf gedrückt, kann auch sein. Hier, danke. Das ist also schön bunt hier. Informationsfreiheit 1024.
Oh.
Informationsfreiheit 1024.
Jetzt willst du es wissen. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Wo... Aus welchem
In
Land?
Welchem Land wurde das erste
Und zu welcher Zeit wurde das erste Informationsfreiheitsgesetz der Welt eingeführt? Der Publikumsjoker. Ich wüsste auch schon, wen ich
Und?
Frage aus dem Publikum. Mal gucken.
In welchem Jahr?
Wer
das heißt, du willst beantworten?
Ja.
Ja, sieht gut aus. Her damit. So, Finger hoch. Wer weiß es? Wer kann da Katrin helfen? Da schnipst wer. Ganz da hinten wird geschnipst.
Habe ich ja gar nicht.
Da hinten hin, gib mal ein Mikro raus. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob das so gut klappt wie beim vorherigen Publikumsjoker. Das erste Informationsfreiheitsgesetz der Welt und das Ja. So ungefähr also, wär uns schon ganz
Also gut. Wir reden von Land nicht wie Bundesland, sondern von weltweit.
Weltweit, so ist es.
Schweden 1766.
Richtig.
Aber, 1000. Nein, welches Jahr?
1766, hat er gesagt. Das
Was, 1766? Er hat nachgeschaut wahrscheinlich.
Ich glaube, ich weiß, wer das ist. 1042 Punkte für die Katrin. Auf geht's. Sehr schön. Viele Grüße an Frag den Staat. Du bist immer noch dran.
Ach, das war Frag den Staat. Ja, dann wissen die das sowieso. Das.
Also, vielen herzlichen Dank, wer auch immer das war. Ich habe es nicht gesehen. Gerne.
Stefan Wehrmeier heißt der Mann.
Oh, danke. Vielen Dank. Ich spende dann demnächst. okay, dann lasst uns doch mal was nehmen, was ich garantiert nicht weiß. Hacker 42.
Hacker 42.
Ah, das ist hübsch.
Nach welcher Zeitspanne sollten Admins einstellen, dass die Benutzer ihre Passwörter ändern müssen?
Wie häufig, wie schnell, wie langsam sollten Passwörter geändert werden?
Katrin, also, willst du lösen? So, ich löse. Boah. Ich kaufe ein A und löse. Eigentlich, bis vor kurzem stand da überall immer sowas wie 3 Monate und das war die Standardformulierung. Mittlerweile ist es aber so, dass man sagt, nur noch anlassbezogen. Das heißt, wenn das Passwort tatsächlich irgendwie vielleicht abangekommen ist und einfach gar keine Zeitspanne, weil so kurze Zeitspannen führen dazu, dass Leute sich das Ding auf Post-its schreiben und an ihren Bildschirm kleben.
Alva.
Richtige Antwort.
Glückwunsch.
Und wenn euer Admin in der Firma oder irgendwo anders sagt, ihr müsst euer Passwort alle 30 oder 90 Tage ändern oder irgendwie sowas, dann verweist ihn auf unsere Passwortrichtlinie, findet man auf unserer Webseite, da steht drin, nein, soll man nicht machen, nur wenn es einen Anlass gibt.
Super.
So.
Das waren sage und schreibe, wie viele Punkte waren das?
42, glaube ich, oder?
Ja, 42 Punkte. Du rechnest mit, du kannst auch über 1000 rechnen. Im großen Zahlenraum, super. Katrin, mach einfach weiter.
Aber will nicht vielleicht auch mal jemand anders
das Ja, du kannst ja die Frage ablehnen.
Okay, ich genau. Ich kann
du sollst aber nicht großzügig werden. Auf geht's.
Okay. Informationsfreiheit 128.
Oh, das ist eine schöne juristische Frage. Nehme ich die Frage. Datenschutz, das haben wir inzwischen alle gelernt, ist ja ein Grundrecht. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung vom Bundesverfassungsgericht aus der Taufe gehoben. Wie ist das eigentlich mit der Informationsfreiheit, also mit dem Recht von einer Behörde, eine amtliche Information zu bekommen? Liebe Katrin, gut, dass du Juristin bist. Ist das auch ein Grundrecht?
Ich gebe ab.
Ah, eine kluge Entscheidung. Andreas?
Ich nehme es einfach mal und sage nein, weil es eben auch nicht im Grundgesetz steht, sondern in den Informationsfreiheitsgesetzen. Das heißt, es ist ein Bundesgesetz und auch in Landesgesetzen, aber es ist kein Grundrecht.
Schöner Versuch, aber leider falsch. Die Informationsfreiheit ist tatsächlich ein Grundrecht. Steht in Artikel 5 ausdrücklich drin, dass jeder das Recht hat, sich aus öffentlichen Quellen zu unterrichten. Was du sagtest mit dem Verhältnis von Landes-Bundesgesetzen und Grundgesetz ist im Prinzip richtig, aber sobald der Bund oder ein Land ein Informationsfreiheitsgesetz erlässt, erklärt es damit die eigenen amtlichen Informationen, also alles, was zwischen den Aktendeckeln steht, zur allgemein zugänglichen Quelle. Und ab dem Moment, sobald so ein Gesetz da ist, hast du einen verfassungsrechtlichen Anspruch, auch tatsächlich die Informationen zu bekommen. Deswegen, leider müssen wir dir Punkte abziehen. Alba, wie viele Punkte müssen wir denn?
128
Punkte. Hat er noch welche dann? Hat keine mehr. Du bist auf 0 gelandet.
0 Punkte.
Hey, wir haben schon 2, die auf 0 Punkte sind. Katrin, du stichst irgendwie raus. Ach, und Olli hält sich wie?
Weiß ich nicht.
92, oh, da ist noch alles offen. Auf
alles
geht's.
Offen.
Nächste Runde. Andreas, ja, und weil du so schön geantwortet hast, darfst du aber schon mal die nächste Frage aufmachen. Was möchtest du gerne haben? Olli kommt auch gleich wieder dran, ja.
Dann nehme ich doch einfach mal Hacker 64.
Hacker 64.
Tja, bei einem Hackerangriff hat ein Angreifer die E-Mail-Adressen der Kunden eines Online-Shops kopiert. Nenne 3 wichtige Maßnahmen, die der Shopbetreiber durchführen muss.
Was macht er? Möchtest du lösen, Andreas?
Die ersten beiden würden mir vermutlich einfallen, aber die dritte Maßnahme, ich gebe einfach mal ab.
Okay, wer möchte lösen?
Nehme ich mal. Er muss die betroffenen Kunden informieren, das bei der Behörde einreichen, den Vorfall, und eventuell auch Zugangsdaten, die dadurch irgendwie kompromittiert wurden oder sowas, ungültig machen.
Finde ich gut. Das sind 3 Antworten. Ich hatte zwar einer richtigen anderen gerechnet, aber die sind auch richtig. Gebt die Punkte.
Super.
Das erste war, er muss natürlich die Sicherheitslücke schließen, über die der Angreifer reinkam. Also es wäre das erste gewesen, was ich so auf meiner Liste hatte, aber das waren 3 Antworten, daher richtig. Also,
Das bedeutet Punkte für Müsli. Wie viele Punkte waren das? Wissen wir es noch?
Das waren, glaube ich, Hacker 64, oder?
64. 64 Punkte für Müsli. Darfst du auch die nächste Kategorie aussuchen.
Fake News ist noch abzuarbeiten.
Jede Menge.
Mhm. Können wir einen Punktestand kurz mal zwischen? Nee, ich will eher auf 0. 64, nee, 128.
Sehr gut.
Fake News 128, das ist ein Joker.
Hey! 128 Punkte obendrauf. Jetzt hast du den Olli schon wieder hinter dir gelassen. So schnell geht das bei uns. So, nächste Runde, such dir das nächste Feld aus.
Ja, ich versuch's.
Am besten noch mal
Joker. Ich nochmal. Ja, wo könnte denn noch ein Joker sein? 23 Datenpannen?
Datenpannen 23.
23 Datenpannen. Das erste Bußgeld, willst du vorlesen?
Ah ja, das ist hübsch. Seit Mai 2018 haben wir mit der Datenschutzgrundverordnung massiv erhöhte Bußgelder, die wirklich in den Millionenbereich reingehen. Das erste Bußgeld gegen ein Unternehmen in Deutschland nach der neuen Datenschutzgrundverordnung haben wir in Baden-Württemberg verhängt. Jetzt ist die Frage, weißt du eigentlich, warum wir das verhängt haben?
Nein.
Oh. Also das heißt, du gibst ab.
Dann gib mal lieber ab.
Ich gebe ab.
Sehr gut. Wer möchte lösen? Worum ging es beim ersten Bußgeld?
Stand auf Heise Online.
Also es will offensichtlich irgendwie keiner. Es war die Plattform Knuddels.
Sehr gut. Und wofür haben die was kassiert?
Die haben, glaube ich, Passwörter unverschlüsselt offen irgendwo rumliegen lassen.
So ist richtig.
Das waren 80.000 Euro.
20.
20.000
Euro.
Weil sie gut billig operiert haben, war sehr billig, haben sie nur 20.000 Euro Bußgeld zahlen müssen, weil sie Passwörter im Klartext gespeichert hatten und die ihnen dann auch noch kopiert wurden.
Kann ich diese Website kennen mit meinem Alter?
Es kommt drauf
Könnte
an.
Könnte schwierig sein, da müsste man nach dem Alter fragen.
Ja, nee, lieber nicht.
Horst Seehofer kennt diese Webseite. 23 Punkte für Katrin obendrauf. Ihr rechnet mit, nein, da hinten wird mitgerechnet. Plus 23. Katrin, du machst weiter.
Datenpannen 42.
Das Klassenbuch.
Ah, das ist auch hübsch.
Das Klassenbuch. Wo ist das Klassenbuch? Das Klassenbuch. Da. Hier ist das Klassenbuch. Dann nach den Knopf treffen oder die Tastenkombination auswendig wissen.
Andy Van
Wimberg,
Groß, hallo.
Ja, Herr Wolle von der Grundhauptschule Hintertupfingen. Hallo, Frau Groß. Folgendes Problem, bei uns ist mal wieder das Klassenbuch abhanden gekommen. Jetzt wollte ich fragen, muss ich das als Datenpanne melden bei Ihnen oder können wir es einfach vergessen?
Herr Nemmerle, das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich mal recherchieren und die Kollegen fragen. Ich werde Sie in der Sache zurückrufen. Könnt ihr mir helfen?
Katrin, möchtest du lösen? Das abhanden gekommene Klassenbuch, ist also, das eine Datenbank?
In der Grund- und Hauptschule Hintertupfingen.
Diese Kladde, die halt immer von Lehrer zu Lehrer wandert oder Lehrerin,
genau.
Wo eingetragen wird, wer da ist und wer nicht da ist.
Zum Beispiel.
Und
wer sich wie benommen hat, steht auch drin.
Sagen wir es mal so. Ich würde sagen, es ist echt schwierig. Also normalerweise würde ich sagen, okay, es ist halt irgendwie nichts mit Daten, automatisierte Datenverarbeitung zu tun. Es sind halt irgendwelche Einträge in irgendeinem Buch. Die sind aber schon irgendwie systematisch geordnet.
Super.
Also so ein Klassenbuch ist halt der Inbegriff von systematischer Ordnung. Und dann unterfällt es halt der DSGVO halt doch wieder. Insofern, jo.
Ja, das ist richtig. Und das ist die volle Punktzahl für die Katrin. Bravo. Zur Erklärung, vielleicht unter die Datenschutzgrundverordnung fallen also nicht nur automatisiert verarbeitete Daten, sondern auch handschriftliche oder anders zusammengefasste Daten, wenn sie systematisch erschlossen sind. Und da hast du vollkommen richtig gesagt, was eine schönere Systematik und Organisation von Daten als in einem Klassenbuch kann man sich kaum vorstellen. Also, das ist eine Datenpanne, die muss gemeldet werden.
Und wenn das häufiger vorkommen würde bei der Grund- und Hauptschule in Hintertupfingen, dann würden wir vielleicht uns auch mal überlegen, ob man da nicht irgendwie, keine Ahnung, was machen würde.
Ja, mal gucken, okay. Geht, ne? Hm. Wollen wir mal wieder die Fragezeichen nehmen, 128?
Fragezeichen 128, das ist eine angeschwemmte Urne.
Ah, das ist hübsch. Alva, möchtest du es erzählen? Ich erzähle es gerade. An einem Strand wird eine Urne angeschwemmt, auf der die Einäscherungsnummer erkennbar ist.
Und jetzt die Frage.
Handelt es sich um ein personenbezogenes Datum? Die Einäscherungsnummer, ich erkläre es noch ein bisschen, ist ja möglicherweise in irgendeinem Friedhofsbuch aufgeführt und da steht dann auch, wer der werte Verstorbene war. Könnte doch ein personenbezogenes Datum sein. Katrin, möchtest du lösen? Ha, ihr beratet euch schon untereinander, das ist ja besonders perfide.
Naja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Frage abgebe und irgendjemand da sich ein paar Punkte mit verdienen kann.
Naja, also aber in irgendeinem Friedhofsbuch ist für mich nicht sehr persönlich. Naja. Also ist jetzt nicht so global eindeutig.
Also mein Problem ist damit ja eher, diese Person in dieser Urne ist tot.
Meistens ist das so, ja.
Und die DSGVO schützt aber nur lebende Menschen.
Super.
Ja. Katrin.
Die volle Punktzahl für Katrin, 128 Punkte obendrauf. Ist tatsächlich so.
Also die Datenschutzgrundverordnung gilt nicht für Verstorbene. Ja, das ist die Lehre, die wir aus dieser Frage ziehen. Die nächste Frage.
Nächste Runde. Katrin, such dir was aus.
Wir killen mal Informationsfreiheit.
42. Informationsfreiheit 42, das letzte. Eine Schätzfrage an alle.
Oh, das ist gut. Jeder von euch muss eine Schätzung abgeben, und zwar:
Wie viele Staaten auf der Welt haben Informationsfreiheitsgesetze erlassen?
Es gibt noch die kostenlose, ja. Es gibt noch die kostenlose Information dazu, dass es so circa 193 Staaten auf der Welt gibt. So viele sind jedenfalls Mitglied in der UNO. Jetzt die Frage: Wie viele dieser Staaten haben eigentlich ein Informationsfreiheitsgesetz? Wer am nächsten dran ist, bekommt die volle Punktzahl, 128 Punkte. Andreas, schätz was.
Ich nehme einfach mal 58.
58, Müsli.
Ich sage klassischerweise 3.
3? Okay. Katrin?
42.
42, Olli.
Was passiert, wenn ich jetzt auch 42 sage?
Du bist,
dann kriegen beide
dann würden wir ein Stechen machen.
Aber dann taktisch würde ich empfehlen, vielleicht 43 oder 41 zu sagen.
43.
Oder 23, oh, 43.
Das ist ein klarer Sieg für den Andreas, würde ich sagen, ne?
Ich glaube, es waren irgendwie ziemlich viele, ne?
Weißt du es gerade? 130 Staaten dieser 130, Welt haben ein Informationsfreiheitsgesetz. Okay. Das heißt, du warst mit deinen 58 ziemlich schlecht, aber am nächsten dran. Das heißt, volle Punktzahl für den Andreas. Und du darfst ja auch die nächste Kategorie aussuchen.
Dann poker ich mal hoch und nehme Datenpannen 1024.
Ja.
Wow. Wow. Maximales Bußgeld. Oh, jetzt wird es ganz schwierig. Und zwar, die Frage stellt sich, wie hoch genau ist das maximale Bußgeld, das man bekommen kann für eine nicht gemeldete Datenpanne? Willst du lösen?
Ich nehme einfach den Publikum-Joker, obwohl ich eine Idee habe, in welche Richtung es geht, weil es ja prozentual ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige Leute genau wissen.
Ah, okay. Wo ist er, der Publikums-Joker? Hast du den wirklich noch? Ja, du hast ihn gebunkert. Vielen Dank. Und deswegen Frage in die Runde. Wer kann dem Andreas weiterhelfen?
Jetzt muss er aussuchen.
Ja, da meldet sich ein ganz mutiger.
Wie
da melden sich zwei
genau
sogar.
Sicher?
Andreas, such aus.
4% vom Jahresumsatz oder 20 Millionen, was immer höher ist.
Was immer höher ist. Darf ich rein interessehalber fragen, was du hättest das Gleiche gesagt? Ja? Okay, dann ist es egal, Andreas. Ist nämlich beides falsch.
Ich glaube nämlich auch, dass es 2% sind.
Das ist richtig.
Und er lacht nur.
Ganz hervorragend, Andreas.
Aber was davon
aber
nehmen
wir jetzt? Aber die Regeln sind, wie sie sind. Leider hast du eben 1024 Punkte verloren.
Selber schuld, wenn ich das selber schuld frage.
Richtig ist tatsächlich, das höchste maximale Bußgeld, das man dafür bekommen kann, ist das sogenannte kleine Bußgeld von 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Es gibt zwei Kategorien. Richtig fiese Fehler, die kosten 4%, das ist das, was ihr sagtet. Und eher formale Fehler, die kosten bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Die objektive Grenze für das Bußgeld, der Rahmen, betragen 10 Millionen in dem Bereich. Aber wenn ich ein ganz umsatzstarkes Unternehmen habe, zum Beispiel Facebook, dann sind 2% des weltweiten Jahresumsatzes von Facebook mehr als 10 Millionen. Und das ist das maximale Bußgeld, das man verhängen kann. Hast du sehr gut gewusst, aber leider alle Punkte dabei verloren. Nächste Runde, du darfst dir aber dafür was aussuchen.
Dann poker ich doch nochmal hoch und nehme Fake News 1024.
Das ist die richtige Strategie. Yeah. So geht dieses Spiel.
Oh, das ist meine Lieblingsfrage.
Alva, stell sie.
Nein, ich verrate nichts.
Die ist so fies. Stell sie doch einfach.
Wann ist die DSGVO in Kraft getreten? Wir hätten gerne das genaue Datum.
23. Mai 2018.
Das hört sich, das ist eine ziemlich gute Antwort. Also bis
ich hatte 25. Mai gesagt.
Bis auf die 23, aber Mai 2018 hört sich sehr, sehr gut an, ist aber leider auch nicht richtig.
Ich hätte 24. Mai 2016 gesagt.
Das ist ziemlich gut.
Oder 25. Mai 2016?
Ist Mai richtig.
Entscheide dich.
Aber 2016.
2016, ja, das reicht uns nicht. Wir wollen das genaue Datum.
Hat jeder eine Zahl richtig von uns? Einer den Monat, einer das Jahr und einer den Tag. Wir
machen hier Teamwork.
Teilen ein.
20. Mai.
Will sonst noch jemand alle seine Punkte loswerden? Katrin, wolltest du eigentlich lösen oder machst du hier noch ein Gespräch mit uns? Na,
wir machen ein Gespräch. Also das tritt in Kraft mit Veröffentlichung im Europäischen Gesetzblatt, oder?
Sehr gut. Das ist der erste Punkt.
Fast. Und das war 2016.
Das war 2016. Mhm. Da ist nämlich die Grundverordnung fertig verhandelt worden, steht seitdem im Europäischen Amtsblatt drin, konnte also jeder reingucken seitdem. Das war der Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die
also Wirksamkeit, nicht 25. Mai 2018.
Das ist der Moment, wo die Datenschutzgrundverordnung wirksam geworden ist. Sie war schon vorher in Kraft, sie war schon in der Welt. Aber wirksam wurde sie, sozusagen scharf geschaltet, wurde sie am 25. Mai 2018. Wir haben gefragt nach dem Inkrafttreten. Das war tatsächlich der...
Ja, jetzt...
War das nicht so was Komisches wie der 45. Tag nach Veröffentlichung im Amtsblatt?
Ja, das ist ziemlich gut, ja.
Das steht doch irgendwo hinten, Artikel 99 oder so.
Jetzt müsstest du nur noch wissen, was der 45. Tag nach dem Beschluss war.
Ach Leute!
Die tausender Fragen sind extrem fies. Die sollst du gar nicht rauskriegen. Deswegen würde ich dir vorschlagen, du willst die Frage nicht beantworten.
Okay.
Sehr gut. Alva, welcher Mai war es?
Es war der 24. Mai.
War der 24. Mai 2016 traf die
Datenschutz. Am 20. Tag nach Veröffentlichung im Gesetzblatt und es wurde am 4. Mai veröffentlicht und irgendwo am 16. oder 17. oder so im Europaparlament beschlossen. Also 20 Tage nach Dingenskirchen. Also
aber 24. hatte ich 24. Mai 2016 nicht ganz eben vorhin gesagt?
Hast du gesagt, ja, aber du hast dich dazu entschlossen.
Ihr seid böse! Oh.
Wir sind die Aufsichtsbehörde. Dafür kriegst du die nächste Zahl wieder.
Ach ja. Hacker 128.
Hacker 128, ein Joker.
Hey, meine Güte. Du kommst noch mit, 128 obendrauf. Weiter geht's.
So, wie viele Joker hast du eigentlich langsam abgeräumt? Eng hier.
Das ist doch schon der zweite oder der dritte gewesen.
Glaube ich.
Sehr gut.
Okay, dann machen wir doch mal irgendwie hier die Fragezeichen 64.
Fragezeichen 64.
Scoring und die Wohnadresse.
Ah, die Frage heißt, darf bei der Berechnung des Score-Wertes zum Nachteil der betroffenen Person berücksichtigt werden, dass diese in einem Hochhaus wohnt? Also, wir haben es mit Bonitätsüberprüfung zu tun.
Kommt auf den Stadtteil an.
Geht um die Frage, wer wird voraussichtlich seine Rechnung bezahlen und wer nicht. Und da gibt es so schöne Einrichtungen wie die Schufa, die kann das ganz genau ausrechnen. Frage, um das ausrechnen zu können, wird ein Scorewert gebildet. Über jedem unserer Häupter schwebt ein Scorewert. Und jetzt die Frage, darf man bei der Berechnung dieses Scorewertes berücksichtigen, darf die Schufa zum Beispiel, es gibt auch andere, berücksichtigen, dass die betreffende Person in einem Hochhaus wohnt. Im Unterschied dazu, wenn jemand in einem Einfamilienhaus wohnt oder in einer Doppelhaushälfte, darf man das berücksichtigen beim Scorewert? Katrin, möchtest du antworten?
Ich gebe gerne ab.
Du gibst ab. Wer möchte antworten?
Bitte an jemanden, der schon einen Score hat.
Kein Problem, Andreas.
Ich habe bestimmt einen ganz schlechten, aber mit Absicht. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Wohnort nicht mit einbezogen werden darf, aber da es ja hier nicht um den Wohnort, sondern um tatsächlich ein Merkmal geht, wie auch Einkommen oder sonst irgendwas, würde ich sagen, ja.
Sehr schön, das lassen wir gelten. Richtige Antwort, Andreas. Die Tatsache, dass man in einem Hochhaus wohnt, darf einbezogen werden. Es gibt noch eine kleine Zusatzinformation. Alleine darauf darf der Scorewert nicht gestützt werden. Es müssen noch zusätzliche Informationen dazukommen. Aber dieses Datum jedenfalls darf berücksichtigt werden, ob man in einem Hochhaus wohnt oder nicht. Wer das unfair findet, schreibt bitte an die Schufa.
Ich warte übrigens von der Schufa immer noch auf die Erklärung dieses Scoring-Wertes. Ich hatte die mal angeschrieben, die konnten es mir immer noch nicht erklären.
Ja, sehr schön. Dazu gibt es hochinteressante Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sagte, das muss die Schufa gar nicht erklären. Das sei ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der Schufa, deswegen
da knabbern wir. Aber wir haben doch dieses Open-Schufa-Projekt, oder? Das müssen wir doch mal irgendwann Ergebnisse ausspucken.
So ist es. Das ist die Vorstellung, auch wieder fragt den Staat, dass man ja die Berechnungsmethoden der Schufa rückrechnen könnte, für den Fall, dass man möglichst viele Score-Werte einsammelt. Tolles Projekt, guckt es euch an, macht gerne mit, fordert mal bei der Schufa eure Informationen und gebt sie weiter an Fragt den Staat. Die freuen sich und rechnen eifrig, um auf die Art und Weise die Score-Wertberechnung der Schufa zu knacken. Das kann funktionieren. So, Andreas, du bist weiter dran.
Tja, es ist ja, da ist ja nicht mehr viel
es
übrig.
Lehrt sich.
Ich nehme einfach mal Fake News 64.
Fake News 64.
Wahr oder falsch und warum?
Hier kommt die Frage. Müssen seit der Datenschutzgrundverordnung Vermieter die Klingelschilder aller Mieter abschrauben?
Also die Klingelschilder, die Sie selber hinmontiert haben, nicht die, die die Vermieter drauf gemalt haben.
Die Logik ist vollkommen klar. Auf dem Klingelschild steht ein personenbezogenes Datum, nämlich der Name des Mieters. Und wenn es keine Grundlage dafür gibt, diesen Namen zu veröffentlichen, indem man ihn vor das Haus hängt, dann muss das abgeschraubt werden. Es gibt Vereine, zum Beispiel Haus- und Grundeigentümervereine Baden-Württemberg, die haben genau das von sich gegeben. Die Frage ist nur, stimmt das? Fordert die Datenschutzgrundverordnung das Abschrauben der Klingelschilder oder fordert die Datenschutzgrundverordnung das nicht? Andreas?
Selbstverständlich nicht.
Sehr schön. Richtige Antwort, 64 Punkte für Andreas.
Mein Klingelschild ist auch noch dran, also das sehe ich jeden Tag.
Sehr schön. Da gilt der alte Merkspruch, wenn etwas verrückt aussieht und total unvernünftig klingt, dann ist es kein Datenschutz. Du bist wieder dran.
Tja, ich nehme einfach mal die drei Fragezeichen 23.
Alba. Das ist ein Ausrufezeichen.
Also zwei Fragezeichen und ein Ausrufezeichen.
So, Fotos. Es geht nochmal um Fotos. Darf das Publikum hier Fotos von uns machen?
Wer möchte
laut Camp-Bestimmungen?
Moment.
Andreas, erstmal überlegen, willst du antworten?
Ich antworte einfach mal ja, weil wir Teil einer öffentlichen Veranstaltung sind und dementsprechend zugestimmt haben.
Das ist eine endgültige Antwort?
Naja, es sind jetzt nur 23 Punkte, ich bleibe einfach mal dabei.
Alba, ich würde das gelten lassen.
Ja, ist richtig.
Sehr schön.
Auch wenn dürft, auf der ich wollte Einführung. Nur ein bisschen das spannender machen.
Ihr dürft uns vor
das Jahr hätte uns ja schon gereicht.
Auch wenn auf der Einführungsveranstaltung kundgetan wurde, dass vor dem Fotografieren von Personen gefragt werden soll.
Ja, aber...
Das beruht auf dem Hausrecht der Veranstalter. Die Veranstalter können auch sagen, Fotos von lebenden Personen auf dem Gelände nur, wenn ihr dreimal Horst Seehofer vorher gerufen habt. Ja?
Haben wir.
Das ist Teil des Hausrechts. Da kann man sich was ausdenken. Die Frage war, ob es rechtlich zulässig ist, andere Menschen zu fotografieren. Und die Antwort heißt schlicht und ergreifend ja selbstverständlich. Ihr könnt fotografieren, wen ihr wollt. Schwierig wird es immer erst dann, wenn ihr die Fotos verbreiten wollt. Also wenn ihr diese Fotos ins Netz stellt oder allgemein zugänglich macht, da greift dann der Datenschutz ein. Aber vorher fotografieren könnt ihr, solange ihr wollt. ganz schwierige Fragestellung, weil sehr, sehr viele aus Angst oder aus Unwissen jetzt anfangen, zum Beispiel in Schulen das Fotografieren zu verbieten. Bei einer Einschulungsfeier sagt der Direktor, sagt die Direktorin, übrigens hier wird nicht mehr fotografiert und die Eltern müssen ihre Smartphones in der Hosentasche lassen. Vollkommen überflüssig, hat mit Datenschutz nichts zu tun. Selbstverständlich dürfen die ihre eigenen Sprösslinge und auch fremde Sprösslinge fotografieren, solange sie nur die Bilder nicht ins Netz stellen. Verboten ist das Veröffentlichen ohne eine Grundlage, also ohne Einwilligung der Eltern zum Beispiel. Aber das Anfertigen von Fotos dürft ihr jederzeit und immer machen. Ganz kleine Einschränkung, aber das wisst ihr von alleine. Wenn ihr irgendwo dem Nachbarn heimlich durchs Schlafzimmerfenster fotografiert, wird das wahrscheinlich eine Verletzung von seinem Persönlichkeitsrecht sein. Hat mit Datenschutz zunächst mal nichts zu tun. Aber ansonsten fotografiert, wie ihr wollt und behaltet die Fotos für euch, dann könnt ihr damit machen. Oder dann könnt ihr sie so lange anschauen, wie ihr wollt. Wenn ihr sie ins Netz stellt oder anderen zugänglich macht, dann müsst ihr nach einer Grundlage suchen dafür. Einwilligung, Vertrag oder Ähnliches.
Und da wir hier gerade öffentlich eine Veranstaltung abhandeln...
Also öffentlich für 295 Euro Eintritt halte ich für ein Gerücht.
Doch. Öffentlichkeit heißt ja nicht, dass es kostenlos ist. Das heißt nur, dass man nach allgemeinen Maßstäben teilhaben kann. Auch im Freibad bin ich öffentlich unterwegs, auch wenn es 2,50 kostet
aber oder 7,50. Wir reden jetzt über die datenschutzrechtliche Einordnung, ne? Also wir haben jetzt noch nicht irgendwas zum Recht am eigenen Bild und so hier irgendwie, so weil ich erntete gerade ungläubige Blicke rechts neben mir.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Datenschutzrecht und Persönlichkeitsrecht. Über Persönlichkeitsrecht reden wir heute gar nicht, sondern nur über Datenschutz. Wir kommen schon fast ans Ende der zweiten Runde. Wir haben noch zwei Möglichkeiten. Andreas, du bist dran.
Egal, wie viel ich jetzt noch richtig beantworte, du liegst ja trotzdem weiter vorne. Ich nehme einfach mal Hacker 23.
Hacker 23. Das hatten wir schon.
Ah, nee, hatten wir offensichtlich schon. Dann nehmen wir den. Nimmst du lieber denn? Mal Fake News 23.
Wie kam das denn? Moment.
Dann nehme ich wohl Fake News 23.
Alva. Fake News 23.
Fake News 23. Da haben wir schon ein bisschen Zeit gespart.
Ja.
Kriege ich die Punkte jetzt trotzdem?
Wahr oder falsch oder warum? Mhm. Du hast ja nicht geantwortet.
Ah, eine ganz allgemeine Frage. Stimmt dieser Satz, eine Datenverarbeitung ist nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig? Also, wenn ich die personenbezogenen Daten eines anderen erheben, nutzen, übermitteln möchte, brauche ich dafür seine Einwilligung. Stimmt das? Möchtest du lösen, Andreas?
Nee, ich würde es mir wünschen, dass es so wäre, aber es ist natürlich nicht so, sonst würde die Schufa, glaube ich, auch nicht mehr existieren.
Richtig. Sehr schön. Richtige Antwort von Andreas. 23 Punkte auf sein Konto. Die Einwilligung ist eine wichtige Grundlage für eine Datenverarbeitung, aber natürlich überhaupt nicht die einzige. Es gibt immer auch die Möglichkeit, Daten auf Basis eines Vertrags zu verarbeiten. Es gibt die Möglichkeit, Daten auf Basis eines sogenannten berechtigten Interesses zu verarbeiten oder auf sonstiger gesetzlicher Grundlage. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die Einwilligung ist eine davon, aber noch nicht mal die zentrale oder wichtigste. Super, das war die zweite Runde und das ist jetzt der Moment, wo wir uns von zwei Kollegen hier auf der Bühne verabschieden müssen. Deswegen rufen wir nochmal die Punktestände auf. Andreas hat wie viele Punkte erreicht? 174, ein Beifall für Andreas. Müsli hat wie viele Punkte? 110 Punkte, das ist weniger, aber auch trotzdem ein Beifall wert.
Echt?
Die Katrin hat wie viele Punkte?
Over 9000.
Wow, ich glaube, das reicht. 1632. Katrin, es sieht so aus, als würdest du hier sitzen bleiben. Und jetzt kommt der Olli. Wie viele Punkte hat der Olli? 92. Oh, Olli, das reicht nicht. Das heißt, wir verabschieden uns an dieser Stelle von Müsli und von Olli mit einem herzlichen Beifall.
Ihr kriegt nachher noch einen Trostpreis. Bleibt mal in der Nähe und auch nicht verschwinden.
Ihr habt natürlich auch was gewonnen. Ihr kommt nachher noch mal auf die Bühne und kriegt euren Preis. Aber wir kommen zum Finale der zwei Sieger aus den ersten beiden Runden und steigen mal direkt ein. Hier die Regeln, damit es auch tatsächlich ordentlich funktioniert. Ziemlich viele Punkte zu ganz ordentlich Punkte. Die Punkte, die ihr jetzt sammelt in der letzten Runde, sind Multiplikatoren. Ihr fangt bei 0 Punkten an, macht dann einen Punkt, wir sind insgesamt 5 Punkte zu kriegen.
Multiplikatorpunkte.
Multiplikatorpunkte. Das heißt, wenn du keine Punkte machst und er macht einen, gewinnt er mit seinem Ergebnis. Nämlich 1600 mal 0 ist ziemlich wenig. Ja, also offenes Rennen für alle. Den ersten Punkt zu holen ist noch nicht so doll, dann behaltet ihr eure Punktzahl und ab da wird's spannend. Letzte 5 Fragen, auf geht's.
So.
Und wer ist dann dran?
Beide.
Ah, okay.
Ihr kommt beide dran. Zu kompliziert, viel zu kompliziert. Wir sind Datenschützer, rechnen schon schwierig.
Kommen wir dann nacheinander dran oder müssen wir?
Ihr werdet beide gefragt.
Okay.
Zu welcher Videoüberwachung gibt es bei uns die meisten Beschwerden? Zur Videoüberwachung in Schwimmbädern? Zur Videoüberwachung von Arbeitnehmern, also Beschäftigtendatenschutz? Zur Videoüberwachung von in und an Privathäusern? Bürger überwacht Bürger? Oder zur Videoüberwachung in Friedhöfen? Wir fangen mal mit Andreas an. Wir wechseln dann immer, wer als erstes antwortet. Was würdest du sagen, Andreas?
Ich tippe mal auf B.
Du tippst auf B, Arbeitnehmer. Spannend.
Ich tippe auf C.
Privathäuser. Die Antwort C ist richtig. Katrin hat den ersten Punkt. Es ist leider tatsächlich so, das meiste, was wir an Beschwerden über Videoüberwachung bekommen, ist, ich überwache meinen Nachbarn und ärgere ihn so lange, bis der entweder zurücküberwacht oder bis er zur Polizei marschiert oder bis er vors Amtsgericht marschiert. Die Videoüberwachung unter Nachbarn ist nicht aus dem, ist einfach nicht vom Tisch zu kriegen. Absolut lästig, auch für uns ganz schwierig. Erster Punkt für Katrin. Zweite Frage.
Die zweite Frage ist wieder ein Video.
Herr Mayer, guten Tag. Herr Mayer, da war eine ganz scharfe Mieze. Sie wissen, als ich mit Streifenwagen gefahren bin, also ich kann Ihnen nur sagen, die Kurven, klasse. Und wissen Sie, was ich jetzt mache? Jetzt frage ich mal nach, jetzt frage ich ab, wo die wohnt. Ich habe das Kennzeichen, mit der möchte ich mal Kontakt aufnehmen. Also das, nee, wirklich, also die Chance lasse ich mir nicht entgehen. So ein Prachtsweib hat man nur wahrscheinlich ein-, zweimal im Leben die Chance. Also das mache ich. Da frage ich doch gleich meine Datenbank ab.
Also dieser Fake-Polizist hier. Was ist denn die genaue Frage?
Ja, die kommt noch. Also, wir haben es mit einem Polizisten zu tun. Dem ist eine ganz scharfe Mieze aufgefallen auf einem seiner Rundgänge. Und die saß in einem Auto mit einem Nummernschild und das Nummernschild hat er sich gemerkt. Und jetzt geht er als Polizist mit Zugang zu einer polizeilichen Datenbank hin und guckt einfach mal nach diesem Kennzeichen, um den Namen der Dame rauszubekommen, Wohnort, möglicherweise noch Kontaktmöglichkeiten, Handynummer und marschiert dann nach vorne. Die Frage in dem Kontext ist, darf der Polizist das? Und zweitens, was passiert ihm, wenn er es tut? Diesmal fängt die Katrin an. Erste Frage, darf er das?
Na nein.
Wieso? Also, der ist doch Polizist. Polizeiliche Datenbanken sind für Polizisten gemacht.
Sind für Polizisten gemacht, wenn sie einen Vorgang bearbeiten und dafür die Berechtigung haben, diese Akte einzusehen oder diese Daten. Ich glaube nicht, dass er gegen die Frau irgendwie ermittelt oder irgendwelche Dinge. Also, nee, das Interesse zählt nicht.
Aber vielleicht ist sie in Kurven gefahren.
Ja, hat er aber nicht gesagt.
Stimmt.
Was ihm blüht, naja, Ärger mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten, Ärger mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und zumindest in Berlin ein Bußgeld.
Sehr schön. Andreas, was meinst du? Darf er das und was blüht ihm?
Natürlich nicht, das war ja vor kurzem in der Presse und er bekommt auch ein Bußgeld.
Sehr schön. Beide richtig, beide ein Punkt. Beifall. Das war übrigens nach der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich ein Streitpunkt, ob man Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Angestellte oder Beamte, ist egal, ob man denen ein Bußgeld verpassen darf. Da waren viele der Auffassung, das ging überhaupt nicht.
Wir haben in Baden-Württemberg sehr früh die Auffassung vertreten, doch, doch, das geht schon, und haben in so einem Fall einem Polizisten ein moderates Bußgeld von 1500 Euro auferlegt, in genau so einem Fall. Er hatte Interesse, außerdienstliches Interesse, und Stichwort in dem Bereich heißt Zweckänderung, die er vorgenommen hat. Er darf natürlich als Polizist an die polizeilichen Datenbanken ran, aber wenn er aus privaten Zwecken forscht, dann ist das eine unzulässige Zweckänderung. Punkt für euch beide, 2-1 führt die Katrin. Da war noch eine Frage. Wer überprüft das? Ah, das ist auch noch eine spannende Frage. Also zum einen überprüfen wir das. Die Frage ist, wie kommen wir drauf? Wie kommen wir auf die Idee, dass da aus falschen Gründen zugegriffen wurde? In so einem Fall ist es einfach, wenn die Dame sich vom Polizisten angesprochen sieht und sagt, will ich eigentlich gar nicht, warum wendet er sich an mich, kommt sie zu uns und sagt, wie kommt er auf die Idee, mich auf meinem privaten Handy anzurufen, der darf doch die Nummer gar nicht haben. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit hat sich inzwischen rumgesprochen, deswegen können wir darüber auch ganz offen reden. Inzwischen sind die polizeilichen Datenbanken alle sozusagen verwanzt. Jeder Zugriff im polizeilichen Kontext auf polizeiliche Datenbanken wird protokolliert und stichprobenartig wird eine bestimmte Anzahl, jeder 50. Abfrage oder vielleicht auch jeder 100. Abfrage, wird von einem internen Datenschutzbeauftragten der Polizei angeschaut, und er prüft in diesem Fall nach, waren das persönliche Gründe zu suchen oder gab es dafür einen Aktenvorgang und einen dienstlichen Hintergrund für diese Anfrage. Und das funktioniert sehr gut. Also es gibt in den Bereichen keine Zugriffe der Polizei auf eigene Datenbanken mehr, die nicht protokolliert werden. Das ist sehr schön. Das ist natürlich eine Überwachungsmaßnahme, aber ich glaube, in dem Umfeld, in dem Kontext ist die auch ganz sinnvoll. Also 2-1 für die Katrin. Wir haben noch zwei Fragen.
Ja, und da ich mal wieder einen Bug habe, haben wir diese Frage schon mal gehabt heute.
Ah, die haben wir schon gehabt. Ja.
Wir sind am eh schon überzogen, deswegen machen wir
switchen Sie drüber.
Jetzt hier mit der, glaube ich, vorletzten Frage weiter.
Genau.
Da die ist, auch ist der... Nein, das ist die falsche. Die hatten wir schon, oder?
Die hatten wir schon. Hinten dran liegt sie noch.
Das hier ist die richtige. So, der Herr Kelber.
Guten Tag, mein Name ist Ulrich Kelber. Ich bin der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Hier meine Frage zur Datenschutzgrundverordnung und zum Bundesdatenschutzgesetz. Wie hoch ist die maximale Geldbuße, die eine Bundesbehörde nach einem Datenschutzverstoß auferlegt bekommen kann? Viele Grüße aus Platscher der Aro, besonders an Herrn Sparbier.
Der Herr Sparbier, kennt ihn noch jemand? Das ist der Postbote, der im großen Preis immer was zu erzählen hatte. Da wir jetzt schnell machen müssen, erspare ich weitere Geschichten dazu.
Und kommen zur Frage vom Bundesbeauftragten. Also, wie hoch ist das maximale Bußgeld, das einer Bundesbehörde auferlegt werden kann? Jetzt müsste wieder die Katrin als Erste antworten.
Wir hatten doch vorhin die Binärzahlen, ne? Null.
Oh. Null. Andreas?
Das sage ich auch, weil es gar keinen Sinn macht, einer Bundesbehörde ein Bußgeld aufzuerlegen.
Ach, Sinn würde das schon machen. Mir würde da was einfallen.
Ich glaube, es macht mehr Sinn gegen den tatsächlich personell Verantwortlichen.
Okay. Das heißt, du würdest was sagen?
Auch null.
Auch null. Zwei richtige Antworten. 3-2 für die Katrin. Kurzer Hintergrund dazu, die Datenschutzgrundverordnung sieht eigentlich vor, dass auch Behörden Bußgelder bekommen können, auferlegt bekommen können, genauso wie Unternehmen auch. Allerdings haben in Deutschland jedenfalls sowohl der Bund als auch alle Länder ausnahmslos diese Regelung gekippt und haben für ihre Behörden bestimmt, dass sie keine Bußgelder auferlegt bekommen können. Das ist im Rest von Europa deutlich anders, da kann man Behörden bebußen. In Deutschland ist das offensichtlich nicht gewünscht. Deswegen Frage vom Bundesbeauftragten in die Richtung, leider kann er Bundesbehörden überhaupt keine Bußgelder auferlegen. 0 Euro, zweimal richtig, Katrin führt 3-2.
Und jetzt haben wir wieder unseren Schauspieler, der eine Frage für uns
hat. Hallo, schön, dass du Zeit für mich hast. Ich weiß, du bist mit Ausländerfragen unterwegs, aber dein Mann ist doch Informatiker, könntest du denn nicht mal fragen. Du, der Bürgermeister, du hast schon unsere Webseite, ich bin doch jetzt in den Bereich gekommen, auch ein nicht technischer Verwaltungsdienst. Jetzt ist das ein rechtliches Problem, ein technisches Problem. Der möchte jetzt zum Beispiel Auswertungen für die Webseite, weißt du, der Spielwiese, und jetzt will er viel machen. Statistiken führen, wie viele Männer greifen drauf zu, wie viele Frauen und wo kommen die Zugriffe her, da kann man doch weiß Gott was alles machen. Ich verstand es auch nicht so recht. Also auf jeden Fall, der will ein Analyse-Tool einsetzen und das wird irgend so ein Drittanbieter, ich glaube, der hat auch eine große Suchmaschine, USA. Ich bin da echt überfordert. Brauchen wir jetzt eine Einwilligung oder wie soll das Ganze laufen? Frag doch mal deinen Mann, also vielleicht wenigstens ein paar technische Hintergrunddaten und wie das rechtlich aussieht, das wäre euch auch wichtig. Gut, ich müsste es wissen, ich weiß, aber ich weiß es halt einfach nicht. Vielleicht weiß dein Mann irgendwas. Das wäre ganz arg lieb.
Also, ihr seid jetzt der Mann von der Kollegin von diesem Herrn.
Und kann mir das jemand übersetzen?
Wir haben drei
das
Fragen.
War Schwäbisch. Das kann man nicht
übersetzen. Wir haben drei Fragen.
Ich habe es auch kaum verstanden.
Ja, das, Alba übersetzt. Ich habe die Audioqualität noch in besser, aber es nicht mehr geschafft, das richtig zu bearbeiten und zu schneiden. Also drei Fragen. Es geht darum, ob man Google Analytics einsetzen darf. Und zwar hier, darf man Google Analytics als Behörde nutzen? Diese Behörde darf die Google Analytics nutzen, für die er da arbeitet? Ist die erste Frage. Machen wir gleich alle drei?
Alle drei,
würde ich sagen. Die zweite Frage ist, darf ein Unternehmen Google Analytics nutzen? Und drittens, was müssten die, wenn das denn erlaubt wäre, beachten?
So, Andreas, diesmal bist du wieder dran. Erste Frage, darf eine Behörde Google Analytics einsetzen?
Ich sage nein.
Okay.
Auch auf die zweite Frage.
Dürfen Unternehmen Google Analytics einsetzen?
Sag ich auch nein.
Jetzt machen wir nein. Und dritte Frage.
Was Sie dann beachten müssen?
Wenn Sie nicht dürfen, müssen
Sie also auch nichts beachten. Wenn Sie es machen würden, müssten Sie halt die IP-Adresse entfernen oder zumindest die letzten drei Stellen. Also zumindest von Piwik kenne ich das, aber bei Google Analytics ist klar, dass Google das natürlich nicht macht. Deswegen sage ich einfach nein.
Zweimal nein und eine Antwort. Katrin.
Behörden schließe mich hier total an. Nein, einfach mal geht gar nicht. Unternehmen, ja, können Google Analytics benutzen, sollten aber darauf achten, genau, dass sie diese Anonymisierungsvariante benutzen, wo die letzten paar Stellen der IP-Adresse unkenntlich gemacht sind. Und sie müssen es natürlich in ihrer Datenschutzerklärung aufführen auf der Webseite und sie müssen eine entsprechende Rechtsgrundlage angeben, aufgrund dessen sie das machen. Meiner Meinung nach ist es aber nicht einwilligungspflichtig, sondern es würde aufgrund des berechtigten Interesses ausreichen.
Cool. Alva, wie bewerten wir das?
Alles null Punkte. Ich mach's jetzt mal schnell. Also richtig ist, Behörden dürfen es nicht. Das kannst du besser erklären als ich.
Ja, Behörden brauchten dafür eine rechtliche Grundlage. In Betracht käme theoretisch eine Einwilligung der Besucher von Behörden-Webseiten beziehungsweise derjenigen, die von der Reichweitenmessung betroffen sind. Einwilligung scheidet allerdings im behördlichen Bereich aus, weil wir ein Gebot der gesetzlichen Grundlage haben, Vorbehalt des Gesetzes, und mit der Einwilligung komme ich da nicht weiter. Berechtigtes Interesse, 6.1.11, ist keine Grundlage für Behördendatenverarbeitung und damit Ende Gelände. Behörden dürfen nicht. Habt ihr beide gesagt? Richtig soweit. Mhm. Dürfen Unternehmen? Da ist es immer möglich, mit Einwilligung zu agieren. Die müsste allerdings informiert sein und die müsste freiwillig erteilt werden. Daran hapert es häufig. Dritte Frage, Alba.
Also, darf ein Unternehmen? Ja, darf. Dritte Frage, was muss dabei beachtet werden? Wir haben da eine wunderbare FAQ auf unserer Webseite. Die findet man auch, wenn man mit dieser komischen großen Suchmaschine nach Tracking und FAQ sucht. Die hat nur 6 Punkte, ist also gar nicht viel. Es ist nur 2 Seiten und ein paar Zeilen. Und da steht drin, was die Unternehmen beachten müssen, wenn sie sowas wie Google Analytics einsetzen müssen. Die einfachste Antwort ist, macht euch die Mühe nicht, sondern nutzt irgendwas, wo ihr diesen ganzen Kram nicht braucht, zum Beispiel Matomo oder Ähnliches, dann müsst ihr diesen
Matomo ganzen... ist ja die Nachfolgesoftware von Piwik, ne?
Genau. Also hostet die Daten selbst, die Statistikdaten, die ihr erheben wollt, und gebt sie nicht an einen Dritten weiter. Ihr braucht, wenn ihr Google Analytics einsetzt, in der Standardeinstellung von Google Analytics eine informierte, freiwillige, aktive, vorherige und widerrufliche Einwilligung der Nutzer. Dazu ist es nicht ausreichend, das, was man auf vielen Webseiten immer so sieht, Wer hier weitermacht, stimmt dazu ein, dass da Cookies genutzt werden oder irgendwie sowas. Ich habe noch keinen dieser Cookie-Banner oder Ähnliches gesehen, der diese 5 Bedingungen einhält. Erstens informiert. Es muss dran stehen, sind Sie damit einverstanden oder bist du damit einverstanden, dass alles, was du auf dieser Webseite machst an Google oder wer auch immer dieser Dienst dann betreibt, weitergegeben wird. Habe ich noch nirgendwo so gesehen. Aktiv, es darf nicht getrackt werden, bevor man gesagt hat, ja. Freiwillig, man muss Ja und Nein sagen können. Widerruflich, man muss jederzeit einen Widerruf machen können. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Informiert, vorherig, freiwillig, aktiv.
Widerruflich.
Widerruflich. Eins habe ich noch vergessen. Ja. Aber das sind die Hürden, ist in der FAQ beschrieben. Und das ist die Position der Aufsichtsbehörden dazu.
Ja, das heißt, keiner von euch hat alle 3 Fragen richtig beantwortet, bleibt beim Punktestand 3-2 und damit haben wir eine Siegerin des heutigen Abends, Katrin. Genau, steht mal auf. Wir kommen zur Siegerehrung und ich bitte die 2 Kollegen, Müsli und wen hatten wir noch, den Olli, auch noch mal kurz mit nach oben zu kommen. Es gibt nämlich tatsächlich was. Liebe Katrin, es gibt als erstes diese fantastische Urkunde. Katrin. Nummer 2.
Den darfst du selber eintragen.
Nummer 3. Nee, ich glaube, der Olli war Dritter. Gib's ihm 1 weiter. Und Nummer 4. Dann, Katrin, gewinnst du original schwäbische Maultaschensuppe.
Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch.
Yay.
Platz Nummer 2, Andreas, du gewinnst einen Original-Ventilator und lauter Wurfware des Landesdatenschutzbeauftragten. Das Ganze gibt es noch als mit Maultaschen in Schokoladenform und eine kleine Gabe von Porsche, allerdings in überschaubarer
Will irgendjemand tauschen?
Ausführung.
Schwäbische Maultaschen.
Tauschen könnt ihr nachher.
Nee, Vegetarier.
Alva, ich würde sagen.
Ja. Danke. Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Genau.
Wir haben kräftig überzogen, aber jetzt ist auch vorbei.
Ich würde eine kurze Anmerkung noch machen. Wir haben ja dieses wunderschöne Schutzprinzip der Transparenz in der DSGVO. Also es wird euch nicht entgangen sein, ich kenne mich so halbwegs gut aus. Ich muss noch ein bisschen mit Krypto nachholen, aber ansonsten, ja, ich mache Datenschutz beruflich als Anwältin. I'm so sorry.
Aber das ist ja nicht ausgeschlossen.
Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich habe mich bemüht, möglichst fair zu sein und ein paar Fragen abzugeben und habe ja auch nicht alles immer richtig beantwortet. Also insofern, auch Anwälte können sich mal irren. Also dieses Anwälte haben immer recht oder Juristen haben immer recht, das stimmt ja auch sowieso nicht. Ne?
Genau. War ja auch falsch.
War ja auch falsch, genau. Aber die Fragen waren extrem gut und ich bedanke mich ganz herzlich. Das war richtig, richtig super. Toll.
Katrin, mit dem Sieg musst du jetzt leben. Wir danken allen 4, die hier mitgemacht haben. Alva und ich bedanken euch, dass ihr so lange bei uns geblieben seid und wünschen euch noch viel Spaß in den nächsten Jahren. Schöne, viele Pannen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und dann werden wir auch wieder darüber berichten. Alles Gute. Ciao.